Hallo und herzlich willkommen zum GamerWG-Podcast. Bald ist es geschafft, die 300 ist zum Greifen nah, aber jetzt sind wir noch bei der 298 und wollen diesmal reden über Dragon Age Inquisition. Es ist ein großes Spiel, es ist ein gigantisches Spiel, es verlangt doch einiges an Zeit ab und aus diesem Grund kommt es jetzt bei uns ein bisschen mit Verspätung, aber dafür haben wir es lange und ausführlich gespielt. Und ich freue mich schon richtig darauf, mit dem Thomas endlich darüber zu quatschen. Und ja, ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit. Und hi, Thomas.
Ja, hallo, liebe Hörer. Hallo, Andreas. Und ja, das Spiel kommt nicht spät bei uns. Das kommt passend zum frisch erschienenen DLC, der natürlich erst heute bzw. gestern auf der Xbox One erschienen ist. Und
ich wollte gerade sagen, da also spricht insofern natürlich der Xbox One-Spieler, weil leider gibt es da eine Zeitexklusivität. Die PS4-Spieler, mich mit eingeschlossen, müssen noch etwas warten. Aber gut, ich weiß nicht, sollen wir schon direkt auf den DLC eingehen oder lieber erstmal ein bisschen später?
Ich wollte nur aushebeln, dass du sagst, wir sind spät dran. Wir sind nie spät dran. Wir sind wie Gandalf der Magier. Wir kommen immer dann, wenn wir es für richtig halten.
Ist auch absolut richtig, weil, wie eingangs gesagt, es wäre total blöd, so ein Spiel übers Knie zu brechen.
Ja.
Man sollte sich gerade mit solchen Spielen einfach die Zeit nehmen und wir haben uns schon unterhalten. Also wir sind beide über die 70-Stunden-Marke gekommen. Und ich denke, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Zeit im Spiel verbracht, um da in Ausführlichkeit drüber zu reden. Denn es gibt eine Menge in dem Spiel, worüber es sich lohnt zu reden. Und vor allen Dingen später noch machen wir vielleicht nochmal so einen kleinen Teil, wo wir übers Ende reden und was das vielleicht alles für den Nachfolger bedeuten könnte.
Genau, aber fangen wir vielleicht mal, bevor wir anfangen, mit der Story zu spoilern, so mit den normalen Dingen des Spiels an. Also mich persönlich hat es erstmal damals sehr gefreut, als Überraschung ein weiteres Dragon Age angekündigt worden ist, denn der erste und auch, ja, auch der zweite Teil haben mir sehr gut gefallen, habe ich ja auch hier im Podcast schon mehrfach gesagt und insofern hat mich dann gefreut, dass der dritte Teil angekündigt worden ist. Und ich dachte ursprünglich eigentlich auch noch, dass der exklusiv für die quasi mittlerweile Current Gen, aus damaliger Sicht Next Gen, herauskommen sollte. Da habe ich damals vielleicht nicht genau zugehört oder war mir auch nicht so klar. Letzten Endes ist das ja auch einer dieser typischen Crossover-Titel dann trotz allen Dingen geworden, der auf beiden Konsolengenerationen noch verwirklicht worden ist. Was sicherlich, sag ich mal, auf der einen Seite ganz gut ist, weil dann können es mehr Leute spielen. Auf der anderen Seite fragt man sich immer so als Next-Gen-Besitzer, was wäre drin gewesen, wenn das Spiel vielleicht ähnlich wie Witcher 3, was ja dieses Jahr auch noch kommen soll, reiner Next-Gen- oder Current-Gen-Titel daneben geworden wäre. Aber gut, kann man viel spekulieren. Schön finde ich auf jeden Fall, dass die Geschichte fortgeschrieben wird aus den ersten zwei Teilen. Ist also kein Prequel oder irgendwie anderes Königreich-Geschichte, sondern an sich setzt das ja sogar ziemlich nah hinterm zweiten Teil an. Und das finde ich schon für Fans der Serie dann ganz gut, zumal auch einige der Charaktere ja aus dem zweiten Teil, nämlich der Zwerg Warrick, dann auch wieder auftreten und natürlich auch noch andere Charaktere, die dann aber erst später im Verlauf der Story, auf die wir erst später eingehen wollen,
das ist richtig, dazu stoßen. Ja. Und der große Unterschied, ich meine, Mass Effect hat das ja so gemacht, dass du die ganze Zeit einen Charakter gespielt hast, der über drei Teile dann sich entwickelt hat und die ganze Geschichte erlebt hat. Bei Dragon Age ist es so, wir haben immer wieder einen anderen Charakter und wir bekommen immer wieder einen komplett neuen Blickwinkel auf die Entwicklung der Geschichte, aber alle Teile schließen dicht aneinander an, hängen zusammen und die Geschichte, die am Anfang losgegangen ist, ist immer noch aktuell und die Ereignisse daraus sind immer noch wichtig und viele der Charaktere, die wir aus dem ersten Teil noch kennen, kommen ja jetzt auch wieder und genauso Charaktere aus dem zweiten Teil tauchen auch jetzt wieder auf. Also das ist alles eine große Welt und die Geschichte wird nach und nach entfaltet und es wird noch interessant, wo sie sich später dann vielleicht hin entwickeln wird. Aber so der aktuelle Punkt, wo die Geschichte dann anfängt, ist halt, Magier und Templer sind sich spinnefeind, mögen sich überhaupt nicht und das ist so die Ausgangssituation. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück. du hast eben eine, ich sage mal, eine interessante Anmerkung zum zweiten Teil gemacht, dass du auch gesagt hast, so von wegen, ja, auch der gefiel mir, denn er wurde ein bisschen mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Es war etwas reduzierter in vielerlei Hinsicht, der zweite Teil. Vor allen Dingen, ich denke, so einer der größten Kritikpunkte, was auch mein Kritikpunkt war, die Welt war jetzt nicht sonderlich groß und abwechslungsreich. Du hattest so eine Stadt und ein Außengebiet und du hattest wirklich so das Gefühl, glaube ich, so zwei, maximal drei Dungeon-Designs und die haben sich wirklich konstant wiederholt. Du bist mal von der einen Seite reingegangen, mal von der anderen Seite, aber die ganzen 30, 40, wie auch immer, Spielstunden bist du eigentlich immer nur in den gleichen Räumen unterwegs gewesen. Und das war doch etwas ermüdend fürs Auge.
Ja, wobei ich mag Fantasy-Städte und deswegen hat mir auch der zweite Teil gut gefallen. Denn ich sag mal, das ist jetzt zum Beispiel auch einer der Punkte, die ich tatsächlich oder den ich tatsächlich dann am dritten Teil jetzt vermisst habe. Denn vielleicht erstmal, was ist Dragon Age? Dragon Age ist auf jeden Fall eine richtig coole, große Weltensimulation mittlerweile auch geworden. Man hat also riesige Landstriche, wo, sag ich mal, alles Mögliche, sag ich mal, zu erkunden ist. Teilweise hat man sogar Situationen, wo man durch die Landschaft läuft und dann sieht, wie, ich weiß nicht, so eine Art Antilopentier dann von einem Bären, sage ich mal, verfolgt wird und auch gerissen wird. Also man hat den Eindruck, da passiert auch was, per Zufall, selbst wenn ich gerade nicht da bin. Das ist alles nicht gescriptet, sondern scheinbar auch zufällig. Aber so eine tolle Stadt, wie es die dann eben im zweiten Teil gab, die gibt es da für mein Empfinden noch nicht mal ansatzweise, weil selbst die Hauptstadt von Orlais, das ist eins der Königreiche, was man besuchen kann, fällt vom Prinzip her winzig aus. Also ich glaube, selbst die Hauptstadt damals im ersten Dragon Age hatte ich zumindest jetzt größer in Erinnerung als die Hauptstadt, die man hier in dem Teil besuchen kann. Und die anderen Städte in den normalen Landstrichen, die man so besucht, auch die haben mit Skyrim-Städten oder so nichts zu tun. Das sind alles eher, finde ich, so drei, vier Häuser-Städtchen irgendwie, oder? Hast du
Ja,
das anders
es wirkt
empfunden?
eher wie kleine Dörfchen. Mich persönlich stört sowas nicht ganz so sehr, weil ich dadurch sehr einfach den Überblick behalte. Also ich habe sehr schnell verinnerlicht, die drei Häuser, wo sie stehen und wo die Personen sind, die irgendeinen Auftrag für mich haben oder wichtig für mich sind. Aber ich kann natürlich das nachvollziehen. Ich erinnere mich noch daran, ich glaube, Oblivion war es, wo man direkt in
Ganz
dieser
toll.
wirklich imposanten Stadt, also das war eine Megacity irgendwie. Du bist da rausgegangen und dachtest dir, wow. Und du warst erstmal erschlagen und du konntest 10, 15, was weiß ich, Spielstunden alleine nur in dieser Stadt verbringen, weil es da so unendlich viel zu tun gab. Ist natürlich beeindruckender. Andererseits muss ich sagen, so für mein Empfinden von Übersichtlichkeit her, ich mag auch kleine Dörfchen.
Ja, mag ich auch. Also muss ja nicht alles nur groß sein, aber trotzdem fand ich jetzt zum Beispiel die Städte in Skyrim oder in Oblivion deutlich besser, weil da einfach mehr für mich das Gefühl war, die machen so, wie sie sind, auch Sinn,
Ja,
anstatt die vier
es
Häuser, die
wirkt
da irgendwo
realistischer, also
hingestellt wurden. Ja,
nachvollziehbarer, ja,
ne?
definitiv.
Aber gut. Also was kann man jetzt sagen? Also auf jeden Fall, die sind hin in Richtung Weltensimulation gegangen, hin in Richtung Open World. Es gibt auch deutlich mehr Krimskrams, der irgendwo rumsteht. Auch alles noch nicht so viel wie bei einem Skyrim, wo ja quasi in jedem Regal jeder Gegenstand bewegbar ist. So ist es da nicht. Aber trotzdem, wenn man so in so eine Hütte reinkommt, die sind schon alle sehr schön ausmodelliert. Man kann nur nicht jeden Gegenstand quasi nehmen und benutzen. In der Regel, was man aber benutzen kann, sind die vielen Schriftrollen und Bücher, die überall rumliegen und die auf, wie ich finde, sehr unterhaltsame Art und Weise einem die Story noch vertiefen können und näher bringen, wenn man denn das dann möchte. Das heißt, klar, man kann das Spiel durchspielen, auch ohne diese Bücher gelesen zu haben. Auch da wird man seinen Spaß haben, wenn man aber, wie ich, die ganzen Bücher auch noch liest, wird man insbesondere beim Ende tatsächlich belohnt, weil vieles von dem, was in den Büchern steht, einem die Hintergrundwelt nochmal deutlich besser erklärt, als das eigentliche Spiel das macht.
Das ist richtig. Und wenn man BioWare-Spiele kennt, wie Mass Effect oder die vorherigen Dragon Age-Teile, dann ist man auch gewohnt, dass alles, was man dann irgendwie so anklickt an Schriftrollen oder wenn man mit Charakteren spricht, wandert in den Kodex rein. Das heißt, wenn man später nochmal irgendwas nachlesen möchte zu einem bestimmten Charakter, zu einem bestimmten Landstrich oder irgendein Schriftrollen, die man gefunden hat. Also vieles findet sich dann in dem Kodex wieder, alles nochmal schön aufgeschrieben, zusammengefasst und man kann sich da dann wunderbar nochmal durchblättern, wenn man sich fragt, so, ach, der Charakter, der gerade vor mir steht, puh, der Name sagte mir doch irgendwas, wer war denn das nochmal? Steht alles im Kodex drin, kann man sich nochmal durchlesen. Ist eine wunderbare Sache, um das nochmal alles zu vertiefen. Man kann es ignorieren, das ist wirklich optional, aber wenn man sich da vertiefen möchte, gibt es die Möglichkeiten. Und da muss ich sagen, ist der Vergleich dann auch zu Skyrim und Oblivion zu schließen, weil was da auch an Büchern und Schriftrollen noch drin ist, um die Welt dann zu vertiefen, ist ja auch gigantisch.
Ja, mein größter Kritikpunkt an dem Ganzen ist, ich spiele auf 50 Zoll mit circa 3,5 Meter Sitzabstand. Die Schrift war schon hart an der Grenze für mich, so ich sage, das strengt schon ziemlich an, die zu lesen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, da muss man jetzt sich die Augen schon zusammendrücken, aber trotzdem hätten sie für meinen Geschmack einen Ticken größer machen können. Aber gut, waren ja höchstens, weiß ich nicht, 800 Seiten, die man da lesen musste. Die kann man ja dann auch mal so weglesen. Ja, also wirklich, Bücher gibt es ja wirklich viele, ne? Also ich habe sie nicht gezählt, aber es erschien mir unzählig.
Es ist auf jeden Fall eine Menge und bietet auf jeden Fall genug Möglichkeiten, sich die Geschichte noch auf jeden Fall weiter dann aufzuschlüsseln und alles zu vertiefen. Aber wie gesagt, man kann es theoretisch auch ignorieren. Aber was Dragon Age auf jeden Fall ist, wo es sich treu geblieben ist, ist ein Rollenspiel, wo wir diesmal wieder sogar die Möglichkeit haben, anders als im zweiten Teil, uns eine von verschiedenen Rassen auszuwählen. Wir können Mensch sein, wir können Elf sein, wir können Zwerg sein, aber wir können auch Kunari sein. War, glaube ich, selbst im ersten Teil nicht möglich, ein Kunari zu sein. Dürfen wir jetzt auch sein.
Ich glaube, da gab es noch gar keine, oder? Wow, ich weiß es nicht.
Ich meine, sie wären erst mit dem zweiten Teil so richtig erklärt worden. Ich weiß allerdings nicht, ob in irgendeinem Buch oder in den Hintergrundinformationen im ersten Teil vielleicht auch schon mal die Kunari-Erwähnung gefunden haben. Aber richtig bewusst wahrgenommen habe ich es erst im zweiten Teil. Aber selbst ein Kunari können wir spielen und klassischerweise können wir uns natürlich wieder entscheiden, entweder mit Pfeil und Bogen, mit Dolchen, Schwert und Schild etc. Magie dann zu Werke zu gehen und dann können wir uns einen Charakter zusammenbasteln, das Aussehen bestimmen. Die Ausgangssituation ist aber für alle Charaktere gleich. Wir haben nicht dieses Ding, was wir noch im ersten Teil hatten.
Über Origins, wirklich, ne?
Genau, bei Origins, dass eine Stunde oder sogar zwei Stunden teilweise noch eine komplett eigene Anfangsgeschichte ist. Wir starten alle und die Kacke ist mehr oder weniger am Dampfen, denn das, was am Anfang beschrieben wurde, dass sich Magier und Templer dann treffen wollen und vielleicht wäre vielleicht sogar eine Einigung oder Versöhnung entstanden, aber es gibt einen großen Knall und in dem erwachen wir.
Ja, aber ich weiß, es ist sehr verlockend, auf die Story einzugehen,
aber ich würde gerne
noch so ein paar andere Dinge wie Grafik und so besprechen und auch noch die Spielmechanik.
Vor allen Dingen, ja, die Spielmechanik, das war nämlich das, worauf ich am meisten eigentlich abzielte, von wegen, es ist ein Rollenspiel und die Sache ist natürlich typisch. Wir haben Skills, je nachdem, was wir uns ausgesucht haben, ob Krieger oder Magier. Wir können einfach reinlaufen, wir können die Schlagtaste drücken und auf die Gegner rumhämmern. Wir können dabei ab und zu mal Skills auswählen oder einen Heiltrank einwerfen. Aber was wir auch machen können, ist in eine taktische Übersicht zu gehen. Da wird ein bisschen rausgezoomt in die Vogelperspektive auch auf Wunsch. Und dann können wir Befehle geben aus diesem pausierten Modus. Dann, vor allen Dingen, dass es wichtig ist, pausiert in dem Moment. Und wir können dann sagen, ganz in Ruhe, so du geh dahin, mach den Skill auf den Gegner. Und was auch noch hinzukommt, wir sind immer mit mehreren unterwegs. Also wir haben noch drei Begleiter. Und die kann man dann wunderbar angenehm dann in dieser taktischen Übersicht steuern und befehligen. Aber auch hier muss man wieder dazu sagen, das muss man nicht. Also man kann auch komplett drauf verzichten und das ignorieren. Dann sollte man allerdings hingehen und vielleicht den Schwierigkeitsgrad nicht zu hoch stellen, weil auf den hohen Schwierigkeitsgraden sollte man schon davon Gebrauch machen, war zumindest meine Erfahrung.
Ja, also ich habe diese taktische Übersicht relativ häufig benutzt, nämlich jedes Mal, wenn ich mich verdrückt habe, weil jedes normale Spiel auf der Taste die Übersichtskarte hat und hier geht man dann in diese Vogelperspektive und ich habe es wie alle BioWare-Spiele eigentlich auf easy gespielt, vor allen Dingen deswegen, weil es für Medium, was ich sonst auch schon mal gerne nehme, da in dem Fall nämlich kein Achievement gab. Das heißt, es war eigentlich egal und dann hatte ich auch keinen Bock da, mich anzustrengen, zumal ich sagen muss, also gerade auch die Kämpfe gegen Drachen oder so, die dann nachher im Verlauf des Spiels auch kommen, die waren dann auch trotz easy zumindest ich sag mal, anstrengend. Also so ein Kampf kann dann auch schon mal eine Viertelstunde oder so dauern. Insofern bin ich, glaube ich, ganz froh, dann auch easy genommen zu haben. Dann kann
Ja,
man sich
am
da mehr auf die
Ende, wo
Story
ich
konzentrieren.
nochmal so auf Drachenjagd gegangen bin, muss ich auch gestehen, dann habe ich auch nochmal den Schwierigkeitsgrad runtergedreht. Ich habe ein paar auf normal besiegt, aber das war schon ein ganz schöner Kampf. Und dann bin ich zum Ende hingegangen, wo ich es dann auch durch hatte. Ich habe dann nochmal auf leicht gestellt und habe dann, wo ich nochmal so ein paar Sachen abgearbeitet hatte, wie die Drachen, habe ich hier dann auf leicht gemacht. Da gab es immer noch so zwei, drei dabei, die dann immer noch fordernd waren, aber jetzt auf einem angenehmen Niveau, dass ich jetzt da nicht irgendwie krepiert wäre ständig oder so.
Ja, denn ich sag mal, dass tatsächlich bei dem Spiel, was dann eh schon über 70 Stunden dauert, da muss ich dann nicht auch noch viele Passagen mehrfach spielen. Also das war nicht nö. Also tatsächlich, dann auf Easy gestorben bin ich eigentlich nur dann, wenn ich irgendwo hingelaufen bin, wo man am besten dann in dem Level noch nicht hätte sein sollen.
Ja,
Da gibt es so
das ist
zwei,
mir
drei
dann
Stellen, aber an
auch ein paar
sich
Mal
stirbt
passiert.
man, also der sogenannte TPK, Total Player Kill, den hat man da eigentlich im Normalfall nicht bei den Kämpfen. Und
Ja.
wenn mal einer stirbt, kann man sich gegenseitig, das ist übrigens sehr schön, wiederbeleben, sodass man eigentlich immer wieder eine Chance hat, dann auch den Kampf noch in Ehre zu beenden.
Ach, ich erinnere mich daran, wo ich eine ganze Weile gestorben bin, aber das war auch ein bisschen Blödheit von mir, weil ich was übersehen hatte. Das war das erste Mal, wo man massiv angegriffen wird in der Hauptstory. Und da gibt es am Ende gegen so einem, ich nenne es mal so ein golemartiges Vieh, muss man da kämpfen. Und die Sache war, ich habe die ganze Zeit nicht wahrgenommen, dass da eine Kiste stand, wo man seine Heiltränke auffüllen kann. Und ich kam dahin, hatte keine mehr und habe dann ständig diesen Kampf versucht, bin immer wieder draufgegangen. Und nachdem ich, glaube ich, 10-mal gestorben bin, ist mir aufgefallen, dass direkt am Rand dieses Kampffeldes diese Kiste steht, wo man das einfach auffüllen kann. Und dann dachte ich mir auch nur so, hey, du Idiot. Danach war es kein Problem.
Ja, so Kisten verteilen sich da eigentlich an verschiedenen Stellen in dem Spiel schon mal, ne?
Ja.
Übrigens, ich hatte eben gemeckert, Städte gibt es relativ, nur nicht wenige, aber nur relativ kleine. Was ich sehr cool finde, es gibt so Art ja, Festungen. Ich meine jetzt noch nicht mal die Himmelsfeste, sondern auch so andere, die man erobert.
Ja.
Die haben für mich noch am ehesten auch einen realistischen Touch gehabt, dass man sagt, okay, so kann man sich so eine richtig fette Bergmotte vorstellen. Also
Das macht
Motte
auch
sagt man
Spaß,
ja auch
die
zu so
Festungen
Festungen, ne?
einzunehmen. Man kann die dann erobern, weil die sind dann natürlich von Gegnern besetzt und es macht sehr viel Spaß, sich da durchzuarbeiten und wirklich zum letzten obersten Punkt dann zu kommen und dann die Festung dann zu besetzen. Das ist ein schönes Gefühl.
Genau. Und wir haben es eben schon gesagt, die Welten sind offen geworden, man hat nicht mehr diese Schlauchlevel. Gleichzeitig hat man aber keine zusammenhängende Welt, sondern es ist eigentlich so, wie man es dann eben von den letzten Teilen auch kennt, dass jede Zone für sich genommen auf der Hauptkarte platziert ist und man klickt quasi die Zone an, nur dass jetzt jede Zone für sich genommen, also eigentlich die Größe hat, wie man es vielleicht, wenn man WoW oder so kennt, wie da eben auch, also mindestens eine von den Einzelzonen. Also man kann ganz frei sich dort bewegen und hat eigentlich pro Zone habe ich so circa 6 bis 8 Stunden Zeit verbracht, außer die erste Zone, die ist besonders groß. Ich glaube, da habe ich 20 Stunden mehr oder minder verbracht.
Ja, geht mir auch so. Vor allen Dingen, wenn man dann denkt, man hätte die erste Zone einmal abgearbeitet, im späteren Spielverlauf geht man da so oft wieder hin und da schalten sich wieder neue Questreihen frei. Ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit ich allein in diesem ersten Gebiet verbracht habe. Das ist doch deutlich größer gewesen als noch die anderen. Aber auch in den anderen Gebieten, da kann man auf jeden Fall noch ein paar Stunden einrechnen. Nicht jedes Gebiet muss man besuchen. Es gibt eine Menge optionale Gebiete, die man auch theoretisch komplett ignorieren kann, aber die trotzdem sehr spaßig sind. Der Vorteil daran, dass die Gebiete nicht alle zusammenhängend sind, du musst nicht irgendwie erklären, warum auf das Waldgebiet auf einmal ein Eisgebiet kommt und dann wieder ein Wüstengebiet, sondern du hast einfach die einzelnen Zonen, die du mit dieser Karte einfach dann besuchen kannst. Du drückst auf die Karte einfach, da möchte ich hin, und dann landest du da und hast dann so einen kleinen eigenen Kosmos da. Auf einmal bist du dann in Schneestürmen unterwegs, da bist du auf einmal in Sandstürmen unterwegs und ja, das passt.
Genau. Also und da auf der Übersichtskarte ist es dann wieder stimmig, dass eben die nördlichen Regionen, die mit Eis sind, und die
Genau.
südlichen, die mit Wüste. Was ich noch sagen wollte, ist, dass bei uns im Freundeskreis haben es quasi fast alle sich geholt, aber Die Größe des Spiels hat aber auch einigen die Laune verdorben. Also was bei mir total motivierend war, und ich liebe das eigentlich, mich bei so einem Spiel langsam in so eine riesige Welt reinzufressen, hat bei zweien von uns Vieren, die das jetzt geholt haben, aus meinem Freundeskreis, da dafür gesorgt, dass die eigentlich die Flinte ins Korn geworfen haben. Der eine komplett. Der fand das Ganze nach 6, 7 Stunden einfach nur erschlagend viel und groß. Und der andere hat tatsächlich dann irgendwann gesagt, okay, bevor ich jetzt die Lust an dem Spiel verliere, wechsle ich jetzt schon mal die Zone, obwohl er es hasst, das weiß ich, irgendwelche Sachen so brach liegen zu lassen. Nur das war quasi dann reiner Selbstschutz, da mal die Zone zu wechseln. Also das, was, sage ich mal, bei mir sehr positiv angekommen ist, nämlich die Größe der Welt, kann scheinbar auch, sage ich mal, sehr abschreckend wirken. Das ist sicherlich dann schade, wenn man da vielleicht auch weniger Zeit hat, weil er meinte auch, ich habe abends so mal eine Stunde oder eine halbe Stunde Zeit. Da macht man tatsächlich in dem Spiel nicht so wirklich viel mit.
Ich muss sagen, bei mir war es so, dass das auch auf jeden Fall erschlagend war von der Größe her. Und es war bei meinem Durchspielen so, dass ich nach, ich weiß nicht, 45, 50 Stunden, war bei mir irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt habe ich genug, jetzt will ich das Spiel beenden. Und jetzt, weil habe ich schon irgendwann angefangen zu gucken, ah, da ist noch ein Quest, da ist noch ein Quest. Aber da war schon die ganze Zeit der Hauptquest da, so von wegen, hier ist das Finale. Du kannst jetzt auch ins Finale, wenn du willst. Und dann ich so, ach komm, du hast jetzt keinen Bock mehr, hab das Finale gemacht, hab danach das Spiel auch erstmal für ein paar Wochen weggelegt, um es dann später wieder rauszuholen. Hatte auch, glaube ich, nochmal einen alten Spielstand geladen, weil am Ende, du kannst zwar viele Questreihen noch abschließen, aber es wird dir gesagt, ein paar werden nicht mehr abschließbar sein. Und dann habe ich nochmal den Spielstand vor dem Finale geladen und hab dann, glaube ich, nochmal so mindestens 20 Spielstunden nochmal dann wieder darin verbracht. Aber ich brauchte tatsächlich dann erstmal so eine kleine Pause. Ich hatte irgendwann so diesen Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt Finale und dann ist erstmal gut. Und nach der Pause habe ich wieder reingefunden, hat auch super viel Spaß wieder. Und wie gesagt, dann waren auf einmal dann wieder doch 20 Stunden um und ich habe dann einiges abgegrast.
Ja, nee, das habe ich so eigentlich nicht, weil ja, ich wusste ja vorher, worauf ich mich einlasse, was auch der Grund war, warum ich den Start für mich von dem Spiel quasi in dieses Jahr noch reingeschoben habe und das nicht mehr vor Weihnachten angegangen bin. Aber andererseits, so ein Dragon Age gibt es ja realistisch betrachtet vielleicht mal alle 3 Jahre. Und insofern wollte ich das dann auch in aller epischen Breite quasi auskosten und habe mir dann die Zeit genommen, alles zu lesen, zu erforschen, alle Quests irgendwie zu machen. Also ich habe die Karten auch ziemlich abgegrast eigentlich, alle Risse geschlossen. Es gibt da in der Spielwelt als besonderes Ereignis quasi so Dämonenrisse. Das hängt mit der Story zusammen und da ist quasi eigentlich auch eine der Sammelaufgaben. Und Sammelaufgaben hat das Spiel jede Menge, diese Risse zu schließen. Aber auch die Sammelaufgaben haben mir, die waren ja viel kritisiert worden, eigentlich Spaß gemacht. Ich mag das ganz gerne, eben wie auch bei einem Assassin's Creed so. Auf der Karte sehe ich die Punkte und dann gehe ich dahin und dann bin ich glücklich, wenn nachher alle Punkte weg sind. Das hat mich sehr
Ja,
einfach
es gab
gestrickt.
ein paar Sammelaufgaben, die waren mir dann doch ein bisschen zu viel geworden. Und
Was denn zum
die
Beispiel?
Sammelaufgabe ist zum Beispiel, wo man diese Shards sammeln muss, um diesen einen Tempel. Da gibt es so drei Pfade und man muss dann für jede Tür so eine bestimmte Anzahl von diesen Shards sammeln. Und das ist mir zu
Ja.
viel geworden. Ich habe einen dieser drei Pfade, die da einem am Anfang gezeigt werden, habe ich bis zum Ende gemacht, aber auf die beiden anderen hatte ich keinen Bock mehr. Vor allen Dingen kommt da nämlich, da muss ich nämlich ein bisschen kritteln. Denn eine Sache, die sie jetzt eingebaut haben, wenn du dich durch die Landschaft bewegst, du kannst springen. Und das haben sie sofort dann eingebaut, dass sie gerne Shards an erhöhten, unzugänglichen Stellen platziert haben. Und du musstest dann erstmal stundenlang um Felsen rumlaufen oder um Haus rumlaufen, um irgendwie zu gucken, wie könnte ich denn da hochkommen. Dann hast du geglaubt, einen Weg zu finden. Dann bist du ein paar Mal dran rumgesprungen, bist immer wieder runtergerutscht. Und dann erstmal herauszufinden, welchen Weg du da nehmen musst. Und mit der Sprungmechanik habe ich mir dann manchmal auch irgendwie die Finger gebrochen, dann an diesem blöden Chart dran zu kommen. Also das muss ich sagen, das ist mir echt zu viel geworden und irgendwann auch zu blöd, muss ich ehrlich sagen. Da hatte ich mir irgendwie gewünscht. Ich erinnere mich noch an Morrowind, da gab es auch so ein paar Sprungsachen und da konnte man aber den Zauberspruch des Fliegens erlernen. Da habe ich danach alles nur noch Fliegen gemacht. Aber das geht ihr leider nicht. Hier muss man wirklich springen. Und das ist mir da manchmal wirklich ein bisschen zu blöd gewesen.
Ja,
Aber
also
ansonsten.
die Komfortfunktion ist ja, man kriegt durch so einen blauen Lichtstrahl, so eine Art Beacon of Light quasi immer angezeigt, wo sind die Charts, aber man muss dann trotzdem, selbst wenn man sieht, wo es ist, sich überlegen, boah, wie komme ich da jetzt wohl
Genau.
dran? Und das hat mir Spaß gemacht, wobei ich auch da sagen muss, dass die Hüpfmechanik, ähnlich wie auch bei einem WoW, man kann auch bei WoW ja hüpfen, aber jeder, der es schon mal gespielt hat, kennt das. Nicht alles, was man machen kann, funktioniert auch gut. Und das ist da leider ähnlich. Ich erinnere mich bei Dragon Age jetzt an dieses Tal in der ersten Karte, wo so ein Drache wohnt, wo man durch so ein Höhlensystem hingeht. Und in diesem Tal ist ein Hügel, ein Berg, der aus sechseckigen Steinstelen eigentlich bestehen. Da muss man dann wie Mario tatsächlich von einer Stele zur nächsten hüpfen. Das war eigentlich so die übelste Passage, die mir jetzt so in Erinnerung geblieben ist.
Ja, und das war auf jeden Fall so ein Punkt, der muss, weiß ich, der hat mich echt gestört, der hat mich manchmal zur Verzweiflung gebracht. Aber ansonsten habe ich tatsächlich, obwohl ich Sammelaufgaben wirklich nicht mag, habe ich sogar einige in Angriff genommen. Ich habe die ganzen Rifts geschlossen, ich habe die Drachen gemacht. Da allerdings, da müssen wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, das Spiel ist nicht ganz fehlerfrei, es hat ein paar Bugs. Einer der bekannten Bugs, der hat mich dann auch getroffen. Die Zählmechaniken für manche Trophies sind kaputt und ich habe alle Drachen gemacht, aber ich habe die Trophy nicht bekommen. Ist ein bekanntes Problem. Manche konnten es lösen, indem sie einfach immer wieder neu geladen haben und den letzten Drachen so oft erschlagen, bis es dann irgendwann funktionierte. Ich hatte den Speicher schon aber schon zu dem Zeitpunkt schon überschrieben, als ich das dann gelesen hatte, wie man das fixen kann. War dann natürlich ein bisschen unglücklich. Vielleicht hätte ich es dann doch noch kriegen können. Und daneben habe ich so drei oder vier Questreihen, die ich partout nicht abschließen kann, weil sie scheinbar auch irgendwie verbuggt sind. Also das sind so ein paar Dinge, die laufen nicht ganz rund. Wobei es zum Glück alles nicht sich ausschlägt auf den Hauptstoryverlauf. Also man kann das Spiel in vollen Zügen genießen und durchspielen. Es gibt nur so ein paar Nebenaufgaben, die unter Umständen nicht ganz richtig funktionieren oder ein Trigger nicht ganz rund läuft. Wobei man sagen muss, ich habe direkt ab Release gespielt. Es sind schon einige Patches installiert worden seitdem. Es kann sein, wenn man jetzt neu anfängt in der aktuell gepatchten Fassung, dass das nicht mehr passiert. Aber von dem Stand aus direkt ab Release, wie gesagt, hatte ich halt eben das ein oder andere Problemchen.
Ja, also an sich muss ich sagen, läuft das Spiel relativ vernünftig. Also ich hatte jetzt, glaube ich, keine Spielabstürze oder so richtig.
Das hatte ich tatsächlich auch nicht.
Aber was ich am nervigsten fand, da habe ich mich hier schon mal im Podcast drüber ausgelassen, was ich als Bug hatte, war, dass ich die Dragon Age Keep-Daten A nicht einpflegen konnte vernünftig und dann an dem Tag, als ich das Spiel gestartet habe zum Release, sich die Daten, die ich dann aber dann hinterlegt hatte, sich noch nicht mal überspielt haben ins Spiel, sodass ich jetzt quasi mit einer rein generischen Startwelt, ohne dass meine Ereignisse aus Teil 1 oder 2 Relevanz hatten, dann dieses Spiel gestartet habe. Hat jetzt den Spielspaß auch nicht massiv geschmälert, aber irgendwo zu wissen, dass es deine eigene Welt hätte, sicherlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann doch nochmal so ein paar Sachen hervorgebracht, die dann anders gewesen wären. Also das fand ich sehr schade, dass das am Anfang nicht funktioniert hat.
Ja,
Ja.
das ist nachvollziehbar. Bei mir hat es zum Glück, soweit ich sagen kann, funktioniert. Wobei ich weiß nicht, die Lösung fand ich halt nicht so ganz optimal mit dem Keep-System. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wäre jetzt besser als gar nichts anzubieten, denn das Problem war halt einfach der Konsolenwechsel, was die Speicherstände angeht, das vernünftig darüber zu transportieren und natürlich am Anfang der Ansturm dann auch Server belastet und dann konnten die Daten dann wieder nicht abgegriffen werden, die dann eigentlich irgendwo auf den Servern eigentlich liegen sollten.
Ja, aber der Sinn hat sich mir trotzdem nicht erschlossen. Warum stellen die einem die Fragen, die einem im Keep gestellt haben, nicht direkt am Anfang des Spiels? Und selbst wenn die dann sagen, okay, wir wollen diesmal die Sachen nicht im Spiel speichern, sondern auf unseren Servern haben, hätten die ja immer noch das, was sie mich im Spiel gefragt haben, dann quasi an ihre eigenen Server schicken können, weil das Spiel connectet ja immer zum Start des Spiels mit deren Servern. Also zumindest wenn es dann funktioniert und nicht über
Ja,
mir am
ich meine,
Starttag.
war das nicht bei Mass Effect so, wo sie auf die PlayStation sind und den ersten Teil ja auch nie rauskommen
Ja,
konnte,
genau.
dass sie so
Also
eine
das ist
Art
ja kein
Comic gemacht
Problem.
hatten und den ersten Teil so zusammengefasst und dass man dann
Ja.
einfach Entscheidungen dann eben schnell so durchgehen konnte. Irgendwie sowas hätte man ja vielleicht machen können.
Ja, aber okay.
Naja.
Was ich übrigens dann tatsächlich auch im Laufe der Spielzeit sehr genossen habe, ist die Grafik des Spiels. Es ist sicherlich, oder anders gesagt, ich glaube, es hätte noch schöner sein können, insbesondere dann, wenn es ein reiner Next-Gen-Titel geworden wäre. Aber trotz alledem ist das Spiel eine deutliche Verbesserung zu den alten Teilen. Und ich fand vor allen Dingen, dass das Spiel eigentlich immer einen sehr runden Eindruck gemacht hat. Also es gab wenig Kantenflimmern, viel Gestrüpp und Blätter und die Charaktere, die Texturen auf den Rüstungen und so, die waren sehr gelungen. Also ich hatte schon immer den Eindruck, dass das Bild sehr harmonisch ist. Trotz alledem insbesondere so die Charaktermodelle und Gesichter, teilweise waren die sehr gelungen und teilweise hatte ich den Eindruck, puh, da hätte man also auch bei den Haaren oder so vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Und dieses Spiel hat auf jeden Fall einen der hässlichsten NPCs aller Zeiten hervorgebracht, nämlich einen der eigenen Begleiter, der Elf Soles. Das ist so eine Art Legolas, nur ohne Haare. Und boah,
Ja,
der war.
irgendwie sieht er einfach nicht schön aus und ich weiß nicht, er war irgendwie befremdlich. Also ich muss sagen, ich habe ihn deswegen auch am Anfang, was nicht klug ist, was wir später noch feststellen werden, ihn so zu verschmähen, weil eigentlich ist er ein super wichtiger und super interessanter und spannender Charakter. Aber
Was
irgendwie
man
habe
nicht mitbekommt, wenn man den genauso wie ich dann nie mitnimmt, weil der so
Genau.
hässlich ist, aber im Nachhinein war es ein Fehler.
Ja, es ist definitiv, das, naja, egal. Man kann es nicht direkt im Vorfeld wissen, dass es dann doch noch so ein wichtiger Charakter werden wird. Aber ansonsten
Genau.
war ich eigentlich von der Optik her angetan. Sicherlich hätte bestimmt noch besser sein können, aber es ist ein deutlicher Sprung gerade zu den Vorgängern, weil ich hatte auch noch mal kurz in den zweiten Dragon Age Teil reingespielt, wo ich Inquisition gespielt hatte, um mich einfach noch mal zu vergewissern, wie der Sprung wirklich war. Und tatsächlich, da ist doch einiges passiert und
Ja, man kann immer bis zum Horizont gucken. Also normalerweise ruckelt das Spiel nicht. Man hat keine Nebelwände. Da poppt auch nichts groß auf irgendwie, was einem
nee, also
zumindest so ins Auge fällt.
ich
Also das
hatte
ist
ab und zu
eigentlich rund.
mal, vielleicht wenn viele Charaktere auch gerade so in der Taverne, dann gab es schon mal einen Clipping-Fehler, dass ein Charakter irgendwie in seinem Stuhl stand oder so. Gut, ein bisschen unglücklich, aber ich hatte sonst nicht irgendwie das Problem, dass das Spiel jetzt irgendwie unter Slowdowns oder irgendwelchen
Nee.
Framerate-Einbrüchen, Abstürze gab es auch nicht. Also von der technischen Seite war es schon doch ziemlich sauber. Also gerade auch gemessen daran, was für ein riesiges Ding an Spiel es einfach ist.
Ja, fand ich auch. Und gerade dadurch, dass die Landschaften so unterschiedlich sind, hat man auch wirklich in jeder Landschaft so andere Hingucker. Bei der einen ist es eben die Flora, die total alles zuwuchert, die interessant ist. In anderen Bereichen wie der Wüste sind das diese Wüstenstürme. In den Eislandschaften hat man zugefrorene Flussläufe, die, wenn das Licht sich darauf bricht, sage ich mal, in ganz vielen ja, Silbertönen anfangen zu schillern. Das ist einfach sehr schön gelöst in dem Spiel durch die verschiedenen Landschaften, dass man sehr abwechslungsreich unterwegs ist. Und dann gibt es auch noch eine Landschaft, das ist eine mit meiner Liebsten, die nennt sich die Sturmküste. Da fegt quasi die ganze Zeit Wind und Regen an einem vorbei. Das macht auch sehr viel Freude da.
Ich muss sagen, was mich auf jeden Fall auch begeistert hat, die müssen einen super Künstler an der Hand haben. Alleine so die ganzen Charakterbildchen oder generell irgendwelche Illustrationen, die sehen super schön gezeichnet und gemalt und die haben einen super Stil gefunden. Also ich gucke mir alleine schon, wenn ich im Auswahlbildschirm bin, um die Party zusammenzustellen, die Bildchen, die sich auch im Verlauf der Geschichte ändern. Denn jeder Charakter macht nochmal so eine persönliche Entwicklung, die man auch beeinflussen kann, ob der Charakter sich jetzt in diese oder in jene Richtung entwickelt. Macht eine Veränderung noch durch und dann verändert sich auch entsprechend dieses Charakterbildchen. Und es ist wirklich wunderschön, immer anzuschauen. Genauso irgendwelche Malereien dann in Ruinen oder so an den Wänden. Es ist immer wieder echt ein Hingucker. Also da muss ich sagen, wer immer für diese ganzen Sachen da verantwortlich ist, das ist echt ein begabter Mann oder Frau.
Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen bei einer der Collectors-Editionen, die es gab, lagen diese Karten dann auch als Kartenspiel bei. Also das ist sicher ein Hingucker. Ja.
Ja, und auch Musik fand ich sehr schön gemacht, dass
Toller
du in
Soundtrack,
der,
ja.
ja, und vor allen Dingen auch in der Taverne, dass sie extra noch einen Tavernen-Soundtrack gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viele Stücke der umfasst, aber jedes Mal, wenn du in deiner Hauptbasis dann in die Taverne reingehst, wird dir da Musik um die Ohren gehauen und das ist einfach wunderschön. Da kannst du dich auch eine Weile lang drin aufhalten und einfach nur der Musik lauschen.
Ja, aber da hast du gerade schon was genannt. Man bekommt nachher im Verlauf des Spiels so eine Art Basis, nennt sich die Himmelsfeste. Das ist auch sicherlich einer der stimmungsvollsten Orte des Spiels, weil auch hier tatsächlich eine riesige Burg mit allen Räumen ausmodelliert worden ist. Und auch da hat man den Eindruck, da bin ich ja Fan von, dass die Burg, so wie sie ist, eigentlich schon sehr vernünftig konstruiert worden ist. Das gleiche gilt auch für den Königs- oder ich glaube Kaiserpalast ist es sogar, ne, den man im Verlauf des Spiels besucht als einer der Handlungsorte.
Das
Auch
ist
da hatte ich den
richtig, ja.
Eindruck, wow, da hat sich einer tatsächlich eine tolle Burg ausgedacht, die so wie sie ist, dann auch funktionieren kann.
Ja, gerade die Himmelsfeste ist ein wunderschöner Ort. Vor allen Dingen ist es natürlich auch insofern wieder super, dass du als Spieler die Möglichkeit hast, da einzugreifen, in dem Sinne, dass du da auch einiges an Gebäuden noch errichten kannst und das Ganze ein bisschen ausbauen. Und auch Entscheidungen treffen kannst. So machst du den Garten richtig schön oder machst du den Garten eher funktionell, damit du viel anpflanzen kannst? Denn es hat schon fast so ein bisschen Farmville-Charakter, denn du kannst auch noch Pflänzchen einbringen und die dann abernten.
Habe ich einmal gemacht, das war nicht so meins, das war mir zu aufwendig.
Ja, war es mir auch, aber es ist drin, du kannst es machen. Genauso kannst du ja sogar hingehen und die Banner, die da rumwehen, verändern. Du kannst dir ein anderes Bett in deine Wohnung stellen. Du kannst so viele Kleinigkeiten da beeinflussen.
Ich habe mir den Thron gewechselt. Ich sitze da auf einem oder in einem Drachenmaul. Sehr, sehr cool. Ich habe
Ah,
den
ja, okay.
Drachenthron mir dahingestellt. Und da gibt es verschiedene Optionen genommen und eben auch die Banner und man sammelt in dem Spiel überall so Mosaike quasi immer an den Ecken, wo man, wenn man so hinter in den letzten Winkel noch läuft, dann liegt dann da so ein Mosaik und die werden in der Feste an der Wand aufgehangen und komplettieren dann auch so eine Art ja, Wandmosaik dann.
Ja, genau. Und gehört dann auch zu den Sammelaufgaben in dem Spiel. Es ist schön, was man da alles machen kann. Und auch eine Sache, womit man sich Ewigkeiten aufhalten kann. Die haben einen Tisch aufgebaut. Der War Table heißt es im Englischen, meine ich. Wie haben sie es übersetzt im Deutschen? Hast du es im Deutschen gespielt?
Ja, Kriegsrat oder so, ich weiß es gar
Ach so,
nicht. So
okay.
oft da gewesen, aber ich habe es mir nicht gemerkt.
Okay, egal. Auf jeden Fall hast du da dann die ganze Karte, worüber du dich dann auch bewegst im ganzen Spielverlauf. Und da gibt es dann auch Aufträge und du hast drei Leute, denen du dann Aufträge zuweisen kannst. Und da steht dann immer ein Zeitwert, wie lange die brauchen, um den Auftrag zu erfüllen. Kann dann 8 oder 10 Minuten sein. Da gibt es aber auch Aufträge, die dauern 13, 16 oder noch mehr Stunden. Und das Tolle ist an den Sachen, die Zeit zählt weiter, auch wenn du das Spiel ausmachst. Also du kannst dann,
Genau, wie beim Browser-Game,
genau, du
ne?
kannst dann, wenn du weißt, du machst jetzt gleich aus, bin ich dann oft hingegangen nochmal und habe dann so die langen Aufträge gemacht. Am nächsten Tag bin ich reingegangen, habe die dann abgeholt und ja, eben dieser Browser-Game-Faktor, dass du dann einfach Zeit abwarten musst und dann kriegst du irgendwie eine kleine Belohnung dafür. Aber das war dann immer mal auch der Grund, warum ich dann zwischendurch für nur ein paar Minuten das Spiel angemacht hatte, weil ich einfach noch mal in den Raum gegangen bin und geguckt hatte, ob jemand was abgeschlossen hatte.
Das habe ich auch so gemacht. Quasi am Abend selber, wo ich gespielt habe, die kleinen Quests und die großen dann vom einen auf den anderen Abend, ne?
Genau. Und darüber schalten sich dann mitunter dann auch wieder so ein paar andere Sachen frei oder von tatsächlich einem der Partymitglieder stammen auch manche Aufträge und damit kann man auch Beziehungen verbessern. Also die haben auch einiges an Auswirkungen tatsächlich, wenn man die dann entsprechend verfolgt.
Also insgesamt im Spiel gibt es 10 große Gegenden plus noch so kleinere Bonusareale, aber die 10 großen Areale sind also jedes für sich genommen, wie eben gesagt, so 6 bis 8 Stunden, wo man da locker verbringen kann pro Areal. Und ja, oder etwas weniger, sonst wären wir ja schon über 80 Stunden. Aber ist egal. Es sind 10 Areale. In vielen habe ich, sage ich mal, eher so 6 bis 8 Stunden verbracht, dann, dass man dann
Ja.
mal so einen ganzen Mittag an einem Sonntag dann da spielen konnte. Und ja, ich weiß nicht, Sound haben wir, Grafik haben wir angesprochen, Spielmechanik an sich haben wir angesprochen. Ich überlege gerade jetzt abseits der Story, ob es da noch irgendwas gibt. Ja, vielleicht die Versionsunterschiede. Du hast es auf der PS4 gespielt, ich habe es auf der Xbox gespielt. Also auf der Xbox ist es, glaube ich, auch wieder eins der berüchtigten 900p-Spiele, aber letzten Endes auch das drückt sich dort jetzt nicht in schlechter Grafik aus. Also es sieht einfach top aus.
Ich habe den Vergleich nicht, aber ich gehe mal davon aus, das macht keinen wirklichen Unterschied.
Ja, wird halt der übliche Mini-Unterschied sein, aber ist es nicht
Ja.
so, dass man da sagt, das ist irgendwie unscharf oder
Ja.
irgendwas.
Das, was
Ganz
mir
im
eben noch
Gegenteil.
so durch den Kopf ging, eine Sache, die man noch erwähnen kann, bevor wir jetzt wirklich zur Story übergehen, eine Sache, die mir auch sehr gut bei dem Spiel gefallen hatte, was mit dem Thron, was du auch eben angesprochen hast, zusammenhängt. Man kann Gerichtsurteile fällen, denn es gibt immer wieder bestimmte Punkte, dass Charaktere, die man getroffen hat im Spiel oder auch manchmal dann einfach nur über so Nebenaufträge dann, denen man begegnet ist, die werden dann vorgeführt und dann wird mal angenommen, das ist ein Krimineller und den hast du zwar begegnet, aber den hast du jetzt selber nicht schnappen können. Der wurde aber von keine Ahnung, einen Befreundeten jetzt gefangen genommen und der wird dann zu dir gebracht und du darfst dann über sein Schicksal entscheiden und das ist sehr schön, was du dann für Möglichkeiten hast, wenn du ihn ins Exil schickst oder hinrichtest tatsächlich oder in die Gefängniszelle haust oder mit ihm irgendwelche Studien durchführst. Du hast immer zig Auswahlmöglichkeiten. Was machst du jetzt mit der Person? Kannst du dir nochmal ausführlich anhören, was er dann dazu sagt, was andere zu dem Fall sagen. Und das fand ich, war eine wirklich tolle Nummer. Also das habe ich echt gerne gemacht.
Klar, einmal das und es gibt natürlich noch ein Crafting-System im Spiel. Man kann also Rüstungen und Schwerter und Tränke und alles mittlerweile selber basteln. Hat man auch ähnlich wie bei WoW dann, sage ich mal, aus so einem MMO entnommen, dass man Eisen und andere Erze dann sammeln muss und Pflänzchen und dann kann man das dann da zusammenmixen.
Ah, stimmt, das ist auch mittlerweile wieder deutlich umfangreicher, wenn es darum geht, sich selber und auch die Partymitglieder mit Ausrüstung zu versorgen, weil im zweiten Teil, erinnerst du dich bestimmt noch daran, musste man ja die Partymitglieder nicht mehr wirklich
Gar nicht
groß
mehr, ja.
ausrüsten. Die hatten eigentlich so eine Standardrüstung die ganze Zeit an. Ich glaube, man konnte denen andere Waffen mitgeben, aber rüstungstechnisch hat man eigentlich kaum noch was gemacht und jetzt hast du wieder so die Möglichkeiten, die bis ins Kleinste dann auszurüsten.
Wobei ich immer auch einer von denen bin, die die Party nicht groß wechseln. So, ich würde mal sagen, vielleicht so circa ab der Hälfte des Spiels hat man dann eigentlich alle Leute kennengelernt, die man aufnehmen kann. Und da habe ich mir dann meine Top-Leute rausgesucht. Das war der Varric, der als zwergischer Schurke mit der Armbrust, der, ich glaube, Dorian oder Darien heißt der, das ist ein Magier. Und wen hatte ich noch? Als Krieger hatte ich den Templer. Black, wie hieß der? Weißt du
Ah,
das?
Blackwall war es, meine ich.
Blackwall,
Ja.
genau.
Ja,
Also
Blackwall
das war
hatte
meine Gruppe
ich.
und ich selber war auch
Ja.
Krieger. Das heißt, ich hatte
Ah,
quasi den
okay.
als Tank, ich selber war der Aggro-Krieger, der Schadenskrieger, dann eben den Schurken und den Magier. Und damit kann man eigentlich dann auch gut zurechtkommen. Wobei eine ausgewogene Gruppe, glaube ich, auch wichtig ist, weil nämlich gewisse Dinge wie Türen und so, da braucht man halt einen Schurken für, wenn man oder Kisten, wenn man die aufkriegen will, dann ist doof, wenn man eben dann drei Magier dabei
Ja,
hat, dann
also wenn
bleibt die
man
Kiste
kein
nämlich zu.
Schurke ist, sollte man auf jeden Fall einen dabei haben. Da gibt es dann Varric, Sarah, die hatte ich dann statt Varric dann dabei. Und es gibt noch hier den Cole, welcher
Ja,
mit
so ein
so
Dämon,
zwei
ne?
Dolchen arbeitet und der kann, meine ich, auch Schlösser knacken. Genauso sollte man immer einen Magier dabei haben. Es gibt so magische Runen oder auch so magische Lichter. Und da braucht man halt einen Magier. Und stimmt, es gibt auch so Barrieren, die man auch nur aufmachen kann, wenn man einen Magier dabei hat.
Ja, genau. Also insofern hatte ich immer eine ausgewogene Gruppe eigentlich mir
Ja.
zusammengestellt, die dann aber nachher auch nicht mehr gewechselt. Vor allen Dingen, wenn man die nämlich dann einmal hochgepimpt hat und dann auch gute Gegenstände denen gegeben hat, hatte ich auch keinen Bock dann jetzt nur, um mal jemand anderen zu nehmen, dann wieder die Sachen quasi dann auch weiterzugeben an den anderen Charakter.
Ja,
Das.
ging mir auch so. Also nur halt, wenn ich jetzt von der Story her gezwungen war, dann einen der anderen Charaktere mitzunehmen, die eigentlich nicht so in meiner Standardtruppe waren.
Ja, war ja selten, ne?
Ja, war selten, aber konnte natürlich schon mal vorkommen.
Klar, weil jeder Charakter, das ist auch Dragon Age typisch natürlich, hat eigene Story-Quests, die dann die Beziehung und die Geschichte des einzelnen Charakters weiter treiben. Also das hat man in dem Teil natürlich auch wieder eingebaut.
Genau, und dazu gibt es dann natürlich, das Ganze wurde wieder gewürzt mit dem Beziehungssystem. Also man kann eine Beziehung zu einem Charakter aufbauen. Muss man dann allerdings gucken, wie der Partner dann auch da eingestimmt ist. Ich muss ja sagen, ich hatte eine Frau gespielt und ich hatte zuerst versucht, glaube ich, mit der Cassandra eine Beziehung einzugehen. Da hat sie irgendwann gesagt, so, nee, sorry, ich bin gar nicht interessiert an Frauen. Dann dachte ich mir, hey, wie wäre es eigentlich mit dem Dorian, dem Magier? Da hat er gesagt, sorry, ich mag nur Männer. Und dann bin ich am Ende mit Sarah zusammengekommen.
Ja, nee, so Beziehungen habe ich quasi jetzt auch nicht bis, also du, ich glaube, da kann ja tatsächlich dann eine Liebesbeziehung draus werden. Soweit habe ich es irgendwie nicht hinbekommen.
Ach so, ja, also ist
Die
eigentlich.
größte Beziehung hatte ich zu der Beraterin hinbekommen,
Ja.
die immer an dem Tisch quasi mit dem Buch und mit der Kerze drauf rumsteht. Namen habe ich jetzt gerade
Ja,
vergessen.
es gibt auch ein
Das
paar
muss wahre
Charaktere,
Liebe
mit denen
sein.
kann man nur flirten und das geht dann nicht darüber hinaus, aber mit fast jedem Partymitglied kann man eigentlich eine wirkliche Beziehung eingehen und das führt dann natürlich üblich dann auch irgendwann ins Bett.
Ja.
Aber das sind wir ja mittlerweile schon gewohnt von BioWare, dass das auch eine Komponente ist und die ist natürlich auch hier wieder drin.
Genau. Ja, also das sind so viele Aspekte vom Spiel, die wir jetzt schon besprochen haben. Auf der anderen Seite, das Spiel ist so vielschichtig, wahrscheinlich, wenn man jetzt noch länger nachdenkt, fällt einem noch mehr ein, was man da machen kann. Was tatsächlich fehlt, glaube ich, ist ein Online-Modus in irgendeiner Form, ne? Oder.
Ja, gibt es ja. Es gibt ja Multiplayer. Ich muss aber gestehen, ich habe da noch nie reingeguckt. Es ist mir gestern wieder aufgefallen, wo ich dann nochmal wieder ein bisschen reingespielt habe, dass dann direkt der Hinweis aufploppte, hier übrigens neue Gegenstände im Multiplayer. Ich habe aber noch nie mir das Ganze mal angeguckt.
Nee.
Ich muss sagen, das hat mich bei Mass Effect eigentlich nie wirklich gereizt, auch wenn ich da zumindest mal reingeguckt habe. Und bei Dragon Age hat mich das tatsächlich irgendwie bis jetzt auch noch nicht gereizt. Irgendwie ist es für mich vom Empfinden her einfach ein Singleplayer-Rollenspiel und ich habe mich damit ehrlich gesagt nicht auseinandergesetzt.
Ja, nee, ich meinte auch eher so ein Reinholen in die eigene Spielwelt. Nee,
Ah,
klar, also so ein reinen
okay.
Online-Modus, den hat das Spiel, aber ja, das war jetzt auch nicht so mein Fall. Das ist ja auch kein Geheimnis.
Nee, genau, also du hast nicht dieses Ding zum Beispiel, was ja Dark Souls gerne gemacht hat, dass du dann vor einem Boss auch sagen konntest, so, ach, ich ruf mal eben Hilfe oder so. Du hast ja nicht
Ja.
vom Singleplayer aus so einen direkten Draht in die Online-Welt, sondern musst direkt im Hauptmenü sagen, okay, jetzt gehe ich in den speziellen Multiplayer-Teil des Spiels.
Genau. Oder überhaupt, sage ich mal, einem Freund mal die eigene Burg zeigen oder irgendwie sowas, ne? Wie man sich die eingerichtet hat. Ja, du
Ja.
lachst, aber das ist jetzt ja gerade auch bei WoW mit der Garnison
Ja.
schwer ins Kommen gekommen, dass man da so ein bisschen seinen Freunden das zeigen kann.
Ich
Aber
wollte
gut,
die
das
Idee
geht da
damit auch
alles
gar nicht
nicht, ne?
abwerten. Ich fand es einfach nur witzig, den
Ja.
Gedanken so. Ich lade dich auf meine Burg ein. Das ist schön.
Ja, Burgfest. Yes. Ja. Waren, glaube ich, jetzt so die Dinge, die man so allgemein sagen kann. Wollen wir dann mal so in Richtung Story abschwenken?
Ja, gerne, sonst durchbrechen wir gleich eine Stunde und haben nicht ein bisschen über die Story geredet.
Ja, also liebe Hörer, ab jetzt wird gespoilert. Wer das Spiel noch spielen möchte, sollte vielleicht dann ab jetzt ganz leise machen oder ausschalten und erst nächste Woche wieder einschalten. Denn ja, die Story ist sicherlich so das Salz in der Suppe bei dem Spiel und ja auch die treibende Kraft, warum man sich überhaupt über 70 Stunden damit beschäftigt. Und du hast es eben schon gesagt, man steigt quasi direkt am Anfang im Herz der Story ein, nämlich in den großen Konflikt Magier und Templer, der im zweiten Teil schon hochgekocht ist und es soll eigentlich Friedensverhandlungen geben, wenn ich das so richtig verstanden habe, zum Start
Genau.
des Spiels und die gehen mal direkt kräftig daneben. Es passiert nämlich bei den Verhandlungen so, dass zumindest einer, glaube ich, der großen Handlungsträger ja stirbt und der stirbt deswegen, weil so eine Art Dämon da in die Party reincrasht und einen riesigen Riss am Horizont quasi direkt in die Sphäre der Dämonen öffnet und fortan strömen diese Dämonen dann in die Spielwelt rein und man selber ist genau an diesem Ort, wo das Ganze stattfindet und sorgt dann dafür, dass dieser Riss aber erstmal geschlossen wird und ja, ist dann quasi ja, mitten in der Story drin und wird auch erstmal verantwortlich dafür gemacht. Keiner weiß, was da los ist. Ist man der Schuldige, ist man der Retter der Welt und
Ja.
das baut sich ja dann so Stück für Stück im Storyverlauf auf, dass man selber ergründen muss, warum bin ich da gewesen, was war da los, in welchem Verhältnis stehe ich zu alledem.
Das ist richtig, man hat am Anfang noch nicht wirklich einen Plan, was da eigentlich abgeht. Aber ich finde das schön, wie sie das gemacht haben, diese ganze Intro-Sequenz, weil die Sache ist schon, alleine wenn du im Hauptmenü bist, siehst du ja diese Reihen an Leuten, die auf diesen Berg zugehen, wo dieses Gebäude ist, dieser Tempel wahrscheinlich. Und du hast auf der einen Seite hast du die Templer, auf der anderen Seite hast du die Magier, die dann alle da geschlossen hinlaufen. Und sobald du dann das Spiel startest, ist auf einmal eine Explosion am Horizont erkennbar. Und dann, wenn du ins Spiel einsteigst, ist dann das gerade alles passiert und du wachst auf und bist dann erstmal gefangen genommen und weißt nicht so richtig, was los ist und warst wohl mitten in dieser Explosion drin, wo dann auch dieser Riss entstanden ist. Und es kommt eigentlich sehr schnell dann dieser Punkt, dass man dann herausfindet, du hast irgendwas Magisches in deiner Hand drin, womit du dann diese Risse schließen kannst. Und wie schon eben gesagt, also man schließt zwar diesen einen großen Riss jetzt da, aber es gibt noch zig andere Risse, wo dann Dämonen dann hereinströmen, sage ich mal, in die reale Welt. Und ja, dann gilt es dann dieses scheinbar diese Wesenheit dann auch, die da die Party gecrashed hat, dann ausfindig zu machen und herauszufinden, warum, wieso und weshalb ist das alles passiert.
Vor allen Dingen, man muss sagen, die Story wird eben am Anfang so aufgebaut, dass man diesen Riss schließen soll. Und ich dachte, das wäre eigentlich so die Story des Spiels. Und ich war total verwundert, als dann eben nach 20 Stunden schon circa dieser Riss geschlossen wird. Und ich dachte, und jetzt?
Ja,
Und
das
dann
war
geht die
genau
Scheiße
mein
erst richtig los.
Punkt. Ja, weil du
Weil in
denkst so
dem
die ganze
Moment,
Zeit,
ja.
so das wird das große Ziel sein des Spiels, das zu machen. Und dann wird es geschlossen und denkst du so, ja, ist das Spiel jetzt vorbei? Und dann erst realisierst du, okay, nee, das war eigentlich nur ein Nebenprodukt und das war eher so ein
Der Auftakt, ja, der
Prolog.
Prolog, genau, auch rein von der Spielzeit her, 20 Stunden zu den
Ja.
70, weil in dem Moment dann der Großangriff ja von diesem Dämon stattfindet, und der von einem riesengroßen, fetten, schwarzen Drachen ja auch noch begleitet ist, der quasi so sein Haustier ist, und die greifen in dem Moment dann nämlich das Lager an der Inquisition, was man bis dahin innehatte,
Genau,
um das
weil wir haben
komplett dem
ja
Erdboden
schon
gleich zu machen, ja.
von dieser Burg geredet, die man hat und an der man rumwerkeln kann. Und viele, die das Spiel jetzt vielleicht noch nicht gespielt haben und jetzt dann irgendwann anfangen wollen oder die es halt schon gespielt haben, kennen das ja, haben es vielleicht auch schon mal vorher aufgegriffen irgendwo, dass es sowas gibt. Und dann bist du in diesem Camp an Anfang und denkst dir so, ja, wie ist denn das jetzt? Wie funktioniert denn das? Und was kann ich denn jetzt hier machen und so? Bis man dann später erst realisiert, dass das dann erstmal überrannt wird, noch am Ende des Prologs, und dass man dann erst seinen wirklichen Sitz und seine wirkliche Burg bekommt.
Genau, also das ist schon sehr fett gemacht zu dem Zeitpunkt und vor allen Dingen auch so die Machtlosigkeit des Charakters zu dem Zeitpunkt gegen den Gegner. Weil man hat diesem riesigen Drachen quasi gar nichts entgegenzusetzen und der Dämon selber, der übrigens, obwohl ich es schon wieder vergessen hatte, am Ende des zweiten Teils ja auch vorgekommen war, der ist ja quasi wieder auferstanden, ne, von den
Genau, das
Toten.
ist der Gegner tatsächlich aus dem zweiten Teil, der jetzt nochmal
Ja.
wiedergekommen ist. Corypheus oder so hieß er.
Genau, aber dafür war irgendwie dann, hatte ich das schon mal wieder schon zu lange her, dass ich den zweiten Teil gespielt habe. Das war mir dann erst später gedämmert und ich hatte auch noch irgendwas dazu gelesen oder im Spiel gehört, ich weiß es schon gar nicht mehr.
Es wird im
Ja.
Spiel gesagt, ich meine auch,
Ja.
du kannst ja Varric auch löchern zu den Ereignissen aus den vorhergegangenen Teilen und man trifft ja auch im späteren Verlauf auf den Champion von Kirkwall hieß die
Kirkwall,
Stadt, ne?
genau.
Genau.
Das fand ich wiederum sehr cool. Was mir gar nicht gefallen hat, war, dass der Champion von Kirkwall, da möchte ich für wetten, anders aussah als im zweiten Teil. Also nicht komplett anders, aber anders genug, als dass ich nicht das Gefühl hatte, in mein altes Gesicht zu gucken.
Ja, die Sache war, bei mir war dann der Zeitpunkt erreicht, dass der Champion kommen sollte und dann ploppte ein Fenster auf, wo ich dann darum gebeten wurde, so von wegen, ja, jetzt kannst du nochmal hier das Gesicht anpassen von dem Champion und da kannst du das personalisieren und das und jenes.
Echt?
Da hatte ich aber keinen Bock zu und deswegen war das so ein bisschen generischer. Also das Geschlecht war richtig und die Klasse war richtig, das hat er wohl scheinbar aus den Speicherständen übernommen. Aber
Ja.
scheinbar wusste er nicht mehr genau, wie wohl der Charakter aussah, und den sollte ich dann irgendwie noch per Editor anpassen. Aber da hatte ich dann
Ah, okay.
keine
Dann kann es
Lust.
daran gelegen haben. Weil die Frisur stimmte, aber irgendwie so die Gesichtszüge
Ja.
waren irgendwie etwas härter jetzt in dem Fall. Aber ist egal.
Genau, also
Man hat
das
ihn
war
ja
bei mir der Punkt.
wiedererkannt.
So, der hat so ein paar Key-Features irgendwie geschafft zu übernehmen, aber nicht komplett alles. Und das sollte ich dann per Editor gibt es dann die Möglichkeit, wenn der Punkt kommt, das nochmal zu korrigieren. Aber als wenn ich jetzt noch wüsste, wie genau das dann aussah,
Ja.
deswegen habe ich einfach gesagt, so ja, passt schon irgendwie.
Lohnt sich auch eigentlich nicht, weil der spielt zwar ein bisschen mit, aber auch nicht so viel, ne?
Ja, und man kann, wenn man möchte, ihn ja sogar noch sterben lassen.
Das habe ich übrigens nicht. Der hat bei mir überlebt. Ich konnte nicht meinen eigenen Mann, den ich ein ganzes Spiel lang über Stunden begleitet habe, einfach über den Jordan schicken.
Ja,
Nee,
konnte ich
auf
natürlich
keinen
auch
Fall.
nicht. Ich meine, gut, klar, auf der anderen Seite dachte ich mir, es wäre natürlich jetzt ein heroischer Tod für den, aber andererseits, den hast du so lange gespielt, dann im zweiten Teil, den kann ich doch jetzt nicht einfach hier über die Wupper
Ja.
schicken.
Jetzt haben wir gerade schon einen Teil der Story angesprochen, um vielleicht den Rest der Story auch mal in 3, 4 Sätzen einfach grob zusammenzufassen. Es geht sich dann ab dem Zeitpunkt, wo man diese eigene Feste bekommen hat, weil die alte zerstört worden ist und einem quasi bewusst geworden ist, dass dieser Dämon in die Welt zurückgekehrt ist, der die natürlich wieder unterjochen will, mit Hilfe dieser offenen Bresche am Himmel, dann diesen Dämon zu schlagen, zurück zu quasi irgendwie umzubringen und dann die Breschen schlussendlich zu schließen und im Idealfall auch noch den schwarzen Drachen gleich mit zu besiegen.
Ja.
Und eine der Schlüsselszenen auf dem Weg dahin, und das fiel mir ein, weil du gerade den Champion von Kirkwall angesprochen hast, ist, als man in die Welt der Dämonen kommt. Und das ist einer, finde ich, mit der gelungensten und fantastischsten Bereiche in dem Spiel, weil in der Welt alles verrückt ist irgendwie. Ich glaube, die Tropfen fallen teilweise vom Boden zum Himmel. Man hat ja, eine Architektur, die komplett falsch ist, irgendwie teilweise irgendwelche Mauerstücke, die quer in der Wand sind oder irgendwie alles verzogen. Das Ganze wirkt wie eine ganz bizarre Traumwelt und hat mir richtig gut gefallen.
Ja, das war auf jeden Fall sehr seltsam. Aber du sagtest es ja gerade, Traumwelt. Es ist auch eigentlich eine Welt, durch die man sich als Mensch nicht wirklich bewegen kann. Also wenn, gibt es halt diese Gruppierungen der Magier, die die Fähigkeiten haben, sich traumartig dadurch zu bewegen, aber jetzt nicht wirklich richtig in mit ihrem Körper dadurch zu bewegen, sondern eher so als Geist dadurch zu gehen. Und es gibt dann einen Punkt in der Geschichte, wo man es dann wirklich schafft, komplett mit dem ganzen Körper dann in dieser Welt zu sein. Das ist definitiv einer der Schlüsselmomente der
Ja.
Geschichte, ja.
Vor allen Dingen, ich hatte dann zuerst gesagt, so, yes, da habe ich aber was geschafft, da in dieser Welt zu landen. Und dann gucke ich mich um, dann steht die ganze Party noch plus 2 andere neben mir. Da dachte ich mir so,
Ja, die Party wird da
hups.
direkt mitgenommen.
Und die Party war natürlich dabei, aber war nicht schlimm. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Die Passage war das einzige Mal in dem Spiel eigentlich, dass man diese Dämonenwelt da betreten hat. Man betritt lediglich später in dem Spielverlauf auch nochmal so eine andere Zwischenwelt, nämlich so eine Art Spiegelsaal, wo die ganzen Elfenpfade aufeinandertreffen, weil die ganze Welt, kriegt man nachher mit, ist von elfischen Pfaden, die es quasi noch aus der Zeit stammen, als die Elfen die Hochkultur in Ferelden waren. Denn an sich sind die Elfen ja eher so eine Art Sklavenkultur, Sklavenrasse, die in der Spielwelt ist, ganz anders als man eben das Ganze von Tolkien, dem Schwarzen Auge oder von mir aus von anderen renommierten Fantasy-Welten, D&D, kennt. Und das war ja auch immer so ein Alleinstellungsmerkmal, fand ich, von den Dragon Age. Und jetzt mit dem Spiel kriegt man eigentlich so langsam mit, dass die Elfen nicht immer so das Loservolk waren, was unterdrückt wird, sondern dass sie scheinbar auch mal eine echte Hochkultur hatten.
Genau, und dann aber irgendwann etwas passiert ist, was sie so weit geschwächt hatte, dass sie dann fertig gemacht wurden und schlussendlich dann auch versklavt wurden. Aber die Sache auch mit den Spiegeln, die du da angesprochen hast, auch was mir dann später bewusst geworden ist, die Spiegel gibt es ja schon wirklich seit dem ersten Teil, sind die eigentlich ein wichtiges Elfenartefakt, was immer wieder erwähnt wird. Aber
Ja.
was man damit genau machen kann und was für eine Bedeutung eigentlich diese Spiegel haben, wird einem erst durch Inquisition eigentlich bewusst.
Ja, vor allen Dingen, du hast gerade gesagt, die sind aus irgendwelchen Gründen quasi zurückgedrängt worden. Das wird ja in dem Spiel eigentlich auch sehr umfangreich behandelt. Viel in den Büchern, die man so findet, aber auch in einer Sequenz, wo man später quasi auf alte Hochelfen dann auch trifft, weil die erzählen einem eigentlich, dass in dem Moment, wo die elfischen Götter verbannt worden sind, die ist eben anders als jetzt hier auf der Erde, also quasi hier bei uns, wo es ja keine Götter gibt, die gibt es ja da in der Spielwelt sehr, sehr tatsächlich ist. Also die Gläubigen dort, die glauben nicht, sondern die wissen, dass es ja da die Götter
Ja, es
gibt.
waren
Und
irgendwie
das.
Wesen, die wirklich auch präsent waren, also da waren, zum Greifen nahe.
Genau. Und die sind verbannt worden. Und erst mit der Verbannung von diesen alten elfischen Göttern ist die Kultur gefallen. Und das Verrückte ist, dass ein anderer elfischer Gott, nämlich einen Namen habe ich jetzt, hast du den präsent? Ansonsten sage ich einfach mal, ist ein wolfsähnlicher
Ah, das ist hier
Elfengott.
Dread Wolf oder so, meine ich.
Okay, der Wolf, der Böse.
Der Wolf, ja,
Der
der
böse
böse
Wolf
Wolf.
hat
Ähnlich wie
scheinbar.
bei The Wolf Among Us haben wir wieder den bösen Wolf.
Genau, hat dafür gesorgt, dass die anderen Mitelfengötter nämlich verbannt worden sind. Und das, sage ich mal, hat dann die Kultur gestürzt, wobei er eigentlich nicht unbedingt vorhatte, die Kultur zu stürzen, sondern er wollte nur seine Interessen erstmal wahren. Aber daraus ist dann das erwachsen eigentlich, was man eben jetzt als Ist-Zustand kennt aus dem Spiel, dass die Elfenkultur komplett untergegangen ist.
Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, sind dann im Endeffekt dann die, wie hießen sie noch, auf jeden Fall hier die Tevinter-Leute dann dahergekommen und haben dann mit dem Hammer draufgeschlagen und haben die Schwäche auf jeden Fall der Elfen zu dem Zeitpunkt dann ausgenutzt, um dann ja ihren Anspruch dann einfach geltend zu machen und zu sagen, ja, dann ist das jetzt unser.
Genau, also so habe ich es grob verstanden. Ich sage deswegen grob, weil die Geschichte ist sehr komplex an der Stelle. Es streckt sich halt über diese ganzen Schnipsel, die man findet. Und auch im Internet gibt es eine riesen Schnitzeljagd dazu. Und das Ganze ist eben sehr, sehr vielschichtig. Und auch da sind die Meinungen dann selbst im Netz dann wieder so ein bisschen gegenläufig. Aber so der Grundtenor ist, glaube ich, das, was wir gerade gesagt haben. Ja. Und auf dem Weg hin zum Finale findet das dann eben dann auch nochmal eine besondere Bewandtnis. Denn in Hochelfen, ja, Siedlung oder was ist es, ein Tempel, ne? Kann man eher sagen. Ist ja ein Tempel quasi der alten Elfengötter. Dort wird nämlich ein Artefakt aufbewahrt, was eine der alten Elfenseelen, glaube ich, beinhaltet. So, gebe ich es richtig wieder?
Genau, das war wie,
Ja.
eigentlich ist es ein Wasserbecken, aber es wird natürlich anders dargestellt. Wie hier, das war, glaube ich, das Well of Sorrow oder so, meine ich. Ich weiß nicht, ob ich die Begrifflichkeiten noch alle richtig drauf habe.
Ja, auf jeden Fall wohnt in dieser Quelle quasi eine alte Elfengottheit inne. Und bis zu dem Zeitpunkt im Spiel hat man nämlich das auch ganz interessant, nämlich hat man wieder Morrigan dabei. Die kennt man ja noch aus Dragon Age 1. Das ist die Tochter von Flemeth, also diese Hexentochter, die man damals vor Flemeth gerettet hat, weil Flemeth, diese uralte Hexe, ja quasi sich immer eine Wirtstochter herangezüchtet hat, so würde ich es mal nennen, um dann
Genau.
ihre Seele quasi weiterzugeben an die nächste Generation und damit auf die Art und Weise auch sich ewige Jugend bewahren zu können.
Und Morrigan
Und da hat
hatte
er,
keinen Bock drauf und hat
genau.
die Beine in die Hand genommen.
Ja, und auf die trifft man jetzt hier im dritten Teil auch wieder, was ziemlich cool ist, weil Morrigan sicherlich auch für viele Spieler einer der coolsten Charaktere der Serie ist, weil die immer so schön zynisch ist und
Ja, die ist
ja,
super. Und es gibt auch
unberechenbar.
diesen Schlüsselmoment, wo man dann die Möglichkeit hat, eine Entscheidung zu treffen, ob man diese Macht für sich selber beanspruchen möchte oder sogar Morrigan die Möglichkeit gibt, diese Macht in sich aufzunehmen. Und
Genau, du
witzigerweise haben
redest
wir ja da
von
ja
dieser
die gleiche
Elfenkraft
Entscheidung
da in der.
getroffen.
Genau. Also wenn man da in dem Tempel ist, sucht man eben aus, ob man diese alte Elfengottheit, die Kraft davon in sich selber aufnehmen will oder eben, ob man Morrigan die Möglichkeit gibt. Und wir haben beide Morrigan genommen.
Ja.
Weil ich war ja schon der coole Typ, der den Splitter in der Hand hat, womit man Tore schließen kann. Dachte ich mir, man kann nicht alles haben.
Nee, und mein Empfinden nach war dann auch einfach besser eine Person, die sich mit solchen Dingen auskennt, weil Morrigan ist dann halt auch in so einer beratenden Funktion, weil sie ist dann halt einfach der Experte auf diesen ganzen Themengebieten. Und da war mir dann klar, so lass mal den Experten lieber machen und ich habe einfach dem Charakter Morrigan jetzt da mal vertraut,
Ja,
dass es eine
genau.
gute Entscheidung war.
Ja, und ab dann geht es eigentlich dann auch schon hart in Richtung Finale, kann man sagen. Wo man dann nämlich mit der Kraft, die man dort aufgenommen hat, und dann ausgerüstet wurde, dann sich diesem Dämon, stellt, um dann auch, festzustellen, dass die Kraft, die Morrigan dann aufgenommen hat, ihr nämlich ermöglicht, und das ist quasi dann neu, das konnte sie ja vorher nicht, sich genauso wie ihre Mutter in einen der alten Drachen dann zu verwandeln und einem in diesem Endkampf dann auch beizustehen. Und das war schon so einer der Momente, wo man sagte, wow, Jetzt hast du die Kraft abgegeben, der Drache hätte ich sein können, aber okay.
Ja, das ist natürlich richtig, aber das ist ja auch wieder so einer der interessanten Punkte, wo dir bewusst wird, dass es dann diese Verbindung auf jeden Fall geben muss, auch von Drachen zu den Elfen, beziehungsweise zu den Elfengottheiten dann.
Genau, weil die Elfenkraft einem, also es wird gemunkelt im Internet eben, dass die alten Elfengötter und die alten Urdrachen eventuell im direkten Zusammenhang
Genau.
oder sogar das gleiche sind.
Was durchaus sein kann, wie die Art und Weise. Also es gibt auf jeden Fall eine Menge Sachen, die darauf hindeuten und es kann sein, es kann definitiv sein.
Ja, genau. Und im Verlauf der Geschichte zum Ende hin treffen im Übrigen dann auch die Flemeth und die Morrigan nochmal aufeinander. Und auch da wird irgendwo klar, dass scheinbar Flemeth selber ebenfalls einen elfischen Geist in sich hat. Und dass das auch mit Grundlage ihrer Kraft ist und dass eventuell, ich glaube, das ist nur auch eine Vermutung, aber eine ziemlich handfeste Vermutung, dass durch diese freiwillige Aufnahme von Morrigan, von dieser Elfenseele, jetzt tatsächlich dann sogar dieser Transfer stattgefunden hat, den Flemeth eigentlich haben wollte, aber nicht erzwingen konnte, weil die Elfengottheit, die in Flemeth ist, wahrscheinlich dieselbe ist, die nämlich Morrigan jetzt auch genommen hat. Und dadurch
Vermute ich
eben.
auch, weil dieses Gespräch zwischen den beiden war auch so ein bisschen, dass Flemeth sagt so von wegen, ich könnte dich ja auch nie zwingen und wenn, dann müsstest du es selber machen. Und das ist ja auch so ein wichtiges Standbein dieser ganzen Sache, dass es eben nur dieser Transfer stattfinden kann, wenn man das selber will. Und das kann wirklich sein, dass das jetzt so dieser Storypunkt war, wo sie das gesagt hat. Sie macht es selber und war sich eigentlich gar nicht bewusst, dass sie in dem Moment genau das gemacht hatte, was Flemeth eigentlich die ganze Zeit wollte. Und sie dachte, hatte die wildesten und schrecklichsten Theorien darüber,
Wie
und
das
hat,
sein könnte,
ja,
ja.
was damit gemeint sein könnte.
Genau. Und nachdem dann die Endschlacht geschlagen ist, die auch ziemlich, ja, das war aber schon im letzten Teil, eher unspektakulär verläuft. Das ist ja dann doch eher fantastischer Realismus, der da stattfindet. Man hat eben dann nicht wie bei einem Devil May Cry den fetten Endkampf, sondern hier geht man ja gegen diesen Dämon dann vor. Der Drache kommt noch vorbei, aber ich fand den Endkampf, sage ich mal, auch einfacher als die Kämpfe gegen die großen Drachen, die ich zwischendurch schon gemacht hatte.
Ging mir exakt genauso. Also, das war, da gab es einige der optionalen Drachen, die waren doch eine ganz andere Bedrohung als das jetzt. Wobei ich das jetzt nicht schlimm fand, dass es jetzt nicht noch schwerer war, aber man merkte irgendwie, es ist komisch von der Gewichtung, sag ich mal einfach.
Ja, also da, wobei cool ist, dass man am Ende das auch auf so einem Berg macht und der Berg zerbröckelt so ein bisschen, ne, und teilweise erheben sich aufgrund der gesammelten Magie dann so riesige Felsen in den Himmel und man hat ja dann am Ende auch dieses typische Rund. Da haben sie mich übrigens sehr geil genatzt in dem Spiel, weil die Szene, als die Morrigan mit Flemeth redet, geht man in einen elfischen Wald hinein und kommt in einen. Ja, zu einem Punkt, der riesengroß ist und kreisrund. Ich sagte zu dem Zeitpunkt zu meiner Frau: Pass auf, hier findet jetzt der Endkampf statt, weil hier ist es kreisrund, das ist der Ort, wo in Spielen immer der Endkampf stattfindet. Aber es war nicht so. Hat's ja auch den Eindruck zu dem Zeitpunkt
Ja,
gemacht.
also wenn du den Bereich betrittst, dann war auch so direkt mein Glaube so, oh, da passiert jetzt was Großes, da kommt eine fette Schlacht. Und ich dachte auch schon so, als Flemeth dann ankam, so, okay, gibt's jetzt mit Flemeth einen großen Kampf?
Ja,
Aber
ich habe
dann,
gedacht, man kämpft gegen den Drachen
ja,
oder
aber
gegen
kam
sie als Drachen,
nichts.
ja. Nee,
Es war
kam
einfach
nichts.
nur ein schönes, großes, freies Feld, wo jeder Videospieler wahrscheinlich direkt denkt, so, hier ist ein fetter Bosskampf. Aber nö, es war einfach eine beschauliche Szene, ein entspanntes Gespräch und dann war es auch irgendwann vorbei.
Genau. Ob das immer so geplant war, man weiß es nicht. Aber der Endkampf selber war dann auch auf so einer kreisrunden Plattform annähernd, die dann eben in der Luft schwebte.
Genau,
Ja, und
aber
dann kam für mich nämlich der Knaller, weil dann war dann alles besiegt, Drache besiegt, Dämon besiegt, alles gut. Und dann kam der hässliche Elf Solis in der Sequenz, die dann folgte, quasi ins Bild, der Elf, den ich seit dann wahrscheinlich 60 Stunden nicht mehr gesehen hatte, weil ich den nämlich nie mitgenommen habe. Und sagte Sachen und tat Dinge, die ich überhaupt nicht einordnen konnte, weil mir nämlich die kompletten, ja, Dinge, die man auf dem Weg dahin hätte wahrscheinlich mit ihm erleben können, weil ich die nicht gemacht habe.
Ja, ich meine, ich habe so die optionalen Geschichten so mit ihm dann gemacht. Wenn er mir einen Auftrag gegeben hat, habe ich das so angenommen. Und ich wusste auch ein bisschen über den Charakter. Ich muss aber sagen, ich habe manchmal so ein bisschen auf Durchzug geschaltet, wenn er dann wieder davon geredet hat, wie er dann diese Traumreisen macht und was er dann alles so Tolles gesehen und erlebt hat. Muss ich gestehen, da habe ich manchmal dann so ein bisschen auf Durchzug geschaltet und so, ja, ist okay. Weil eigentlich hatte ich so keinen Bock auf ihn. Und habe dann die Aufträge mit ihnen abgearbeitet, aber ich habe auch immer, war immer so ein bisschen gegen ihn. Als es auch um diese Entscheidung ging, wie sich Cole entwickeln soll, habe ich dann sofort auf Varric gehört und gesagt, so ja, er muss menschlicher werden. Und später dann habe ich so ein bisschen bereut, weil er ja einer der scheinbar wichtigsten Charaktere im Spiel ist, verdammt normal.
Ja, denn er taucht, nachdem dann die Endcredits runtergelaufen sind, nochmal auf. Man sieht Solas mit Flemeth zusammen und zur großen Überraschung, zumindest von mir und wahrscheinlich auch der restlichen Spielerschaft, scheinen die beiden Charaktere sich zu kennen. Und man hat den Eindruck, nicht seit gestern, sondern seit Äonen.
Genau.
Und nachdem der Dialog dann, sage ich mal, eine Zeit lang läuft und man den Eindruck hat, dass der Elf scheinbar losgeschickt worden ist und die ganzen Ereignisse losgetreten hat, die man in dem Spiel sieht, weil dieses Ding, was man in der Hand hat, womit man die Splitter schließt, und da gibt es auch so ein elfisches Kugelartefakt, was damit zusammenhängt, scheint er wohl irgendwie überhaupt ins Rollen gebracht zu haben. Das wird so in der Sequenz schon offensichtlich, wo man sich so denkt, was, wie kann das? Aber man hatte noch den Eindruck, also ich zumindest zu dem Zeitpunkt, dass er von Flemeth damit losgeschickt worden ist. Und dann sagt Flemeth so sinngemäß, glaube ich, alles kein Problem, ist nicht so schlimm. Und dann aber, und dann passiert das Verrückte, dann saugt er Flemeth in sich auf.
Genau.
Also diese Geistessenz, die Flemeth in sich hat, diese elfische, saugt er in sich auf. Und, achso, was ich noch vergessen habe, die Flemeth selber nennt, als sie mit ihm spricht und man den Eindruck hat, die kennen sich seit Äonen, nämlich auch irgendwie der wölfische Wanderer oder eben. Die betitelt ihn mit dem Namen des Elfengottes, der die anderen Elfengötter verbannt hat und der letzten Endes eben auch schon seit Äonen dann nicht mehr da war. Und das ist schon komisch irgendwie.
Ja, das gibt dann entweder die Theorie, dass er sogar die Person ist, tatsächlich dieser Elfengott, der diesen Verrat oder der scheinbar die anderen da weggesperrt hat und diesen Untergang verursacht hat, was gut jetzt wahrscheinlich nicht sein Plan war, aber was dann halt so gekommen ist. Oder er zumindest im direkten Kontakt dann mit diesem Wesenheit steht, aber das Ende ist schon heftig gewesen und ist dann auch interessant darüber dann nachzudenken, wie das alles zusammenhängen kann. Und da hast du mich ja darauf aufmerksam gemacht, da gibt es wirklich viele Abhandlungen im Internet, Videos und viele Texte, die man sich durchlesen kann, mit den interessantesten Theorien, was dann ihn als Charakter oder dann vielleicht als Elfengott dann angeht und wie er dann in Verbindung mit der Welt steht und was das jetzt auch für die Zukunft von Dragon Age dann bedeuten kann.
Ja, vor allen Dingen ab da wird es dann nochmal richtig kompliziert, aber auch total tief von der Story her irgendwie. Also, wenn man davon ausgeht, dass Solas quasi der Wolf ist oder irgendwie der Avatar des Wolfes, der einfach auf der Welt dann quasi wandern kann, dann ist es nämlich so, dass er ja eigentlich versucht hat, durch das, was er machen wollte dann mit den Rissen, irgendwie dafür sorgen wollte, das, was er nämlich angestoßen hat, wieder rückgängig zu machen, zumindest zu einem Teil, nämlich sein Volk irgendwie aus der Verdammnis wieder herauszuführen, hin zu der alten Hochkultur, die es mal war.
Genau.
Also es könnte sein, dass in folgenden Teilen tatsächlich ein Krieg gegen Elfen, gegen Menschen oder so ausbricht, wo sich die Elfen aus ihrer Versklavung befreien werden.
Das kann ich mir sehr
Oder
gut vorstellen, dass sie dann wieder ihren rechten Platz einnehmen wollen. Und das wird natürlich den ganzen anderen Völkern nicht passen. Aber er hat ja jetzt auch das Artefakt, dieses Kugelartefakt,
ja.
was ihm bestimmt die Möglichkeit dann auch geben
Was er ja auch
wird.
schon vorher hatte. Angeblich hat er das Artefakt ja an den Dämon weitergegeben, weil er irgendwie,
Ja.
das habe ich alles nicht so 100% gecheckt oder mir auch nicht alles merken können, aber scheinbar auch, weil dieses Artefakt, weil er das quasi nicht auslösen wollte, hat er sich jemanden gesucht, der das für ihn macht, aus einem bestimmten Grund.
Ja, genau, aber dieses Artefakt soll scheinbar und deswegen auch die Risse soll wohl scheinbar die Möglichkeit haben, diese Gottheit eben wieder da loszureißen, wohin sie verbannt wurden. Sie sind ja, vermutlich irgendwo in dem Jenseits oder in diesem Feld irgendwo gefangen. Und mit dem Artefakt wird man wohl die Möglichkeit haben, die da wieder rauszukriegen. Und das scheint wohl sein großes Ziel auch zu sein.
Ja, da bin ich mir noch nicht sicher. Will er jetzt die anderen Elfengötter befreien oder will er nur seinen Fehler rückgängig machen?
Ja, Oder hat er
Also,
die
ob der die.
Möglichkeit auch einfach nur so eine Art ihre Essenz dann aufzunehmen oder vielleicht ihre Kraft oder so, dass er nicht die
Genau,
wirklich
weil.
selber direkt rausholt?
Ja, und er hat ja Flemeth oder die elfische Göttin, die in Flemeth ist, dann auch aufgesaugt, wobei meine Vermutung ist, dass zumindest durch den Transfer auf die Tochter, auf die Morrigan, zwar vielleicht ein Teil der Essenz in ihm schlummert, aber auf gar keinen Fall die ganze elfische Gottheit, weil da war ja quasi, wenn man so will, ein Backup in der Tochter dann mittlerweile wieder drin, ne?
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, und
Aber was ja dann auch wieder ein wichtiger Punkt ist, in dieser Sache, dass man das halt freiwillig machen muss, dass man sowas nicht erzwingen kann, diesen Transfer. Was bedeutet, dass Flemeth das ja auf jeden Fall dann wissentlich dann in dem Moment dann auch getan hat?
ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Der hat ja so böse gefunkelt mit den Augen und die erschien mir schon so ein bisschen überrascht. Oder hat sie nicht den Eindruck? Die war ja dann auch direkt zu Staub und Kohle verkümmert und
Ja, schon, aber eigentlich sagt es ja von der Theorie her, dass so eine Wanderung dann eigentlich dann freiwillig passiert. Deswegen weiß ich nicht richtig. Muss das ja eigentlich sogar Flemme vielleicht dann sogar in dem Moment dann gewollt haben oder akzeptiert haben.
ich hatte aber den Eindruck,
Oder
ja, man
sie hat
weiß es
sich
nicht.
gesagt, so von wegen der Transfer auf Morrigan hat stattgefunden, lasse ich ihm einfach in dem Glauben, er hat mich jetzt und hat sich vielleicht sogar geopfert.
Es mag ja sein, dass eben ein solcher Gott quasi keinen Sterblichen zwingen kann, gefäß zu werden, aber wenn jetzt in dem Fall der stärkere Gott den Schwächeren unterworfen hat, wie es in einem Wolfsrudel ja auch üblich ist, dann mag es natürlich schon sein, dass das auf die Art und Weise dann vonstatten gehen konnte, auch ohne dass sie freiwillig zustimmen
Ist ein
musste, ne?
Punkt. Und er hat natürlich, wer weiß, was für eine Auswirkung natürlich dann auch noch das Artefakt in dem Moment hat dann.
Ja, gut, da kann man jetzt viel
Ja.
spekulieren. Aber das ist aber auch das, was mir Spaß macht und wo das Spiel tatsächlich am Ende nochmal eine ganz andere Tiefe bekommen hat. Und alles, was man so gelesen hat, das hatte ich ja eingangs im Podcast erwähnt, dann auch nochmal belohnt worden ist, weil man hat so viele Anhaltspunkte dann im Nachhinein schon während des Spiels gesehen. Ein anderer Punkt ist, die ganze Welt ist ja von diesem roten Lyrium durchsetzt. Das sind diese roten Kristalle, die ja auch so eine Art Magiekristalle sind, aber scheinbar böse aufgeladen. Und teilweise hatte man auch Nachrichten in diesen roten Lyriumkristallen gefunden. Und auch da gibt es irgendeine Theorie, was ich so gehört habe und zumindest dann auch halb behalten und halb verstanden habe, dass das eventuell auch Teil dieses elfischen Gefängnisses sein könnte, wo die Elfengötter drin sitzen, die sich befreien wollen und dann aber auch um Hilfe rufen mit ihren Nachrichten, die dann da in diesem Lyrium mitschwingen.
Ja, es ist zumindestens, meine ich, auch im Spiel erklärt, dass dieses rote Lyrium ja irgendwie ein Eigenleben hat, also dass da
Genau.
Leben drin steckt und das kann auf jeden Fall, ist auf jeden Fall auch eine interessante Theorie.
Ja. Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt aber auch nicht mehr weiter spekulieren. Das überlassen wir besser dem Internet.
Ja, aber es ist auf jeden Fall ein cooles Thema und wer da Interesse daran hat, sollte sich auf jeden Fall mal da durcharbeiten, denn es ist echt
Ja,
spannend,
bei
was
ihm.
man alles lesen kann und es macht einen noch umso heißer dann auf den Punkt, wenn dann der nächste Teil oder vielleicht auch in DLC-Form dann das Ganze dann mal weitererzählt wird von der Geschichte her, wenn das dann aufgegriffen wird. Also
Genau. Denn zu meiner Enttäuschung, der DLC, vielleicht pack mal den noch kurz rein, ich habe den schon
ja,
runtergeladen.
gerne.
Der setzt nämlich nicht wie am Anfang, dass die Allgemeinheit sich erhofft und auch spekuliert hat, quasi im Nachgang an und man sieht, was mit diesem Solas dann wird, sondern der erste DLC ist ein Story-DLC, der den ersten Inquisitor, oder entschuldige, den letzten Inquisitor behandelt, bevor man selber Inquisitor geworden ist jetzt. Und der ist sogar, glaube ich, von der Story her im Verlauf des Spiels eingebettet. Das heißt, den könnte man oder sogar sinnvollerweise machen, dann bevor man zum Finale startet. Das ist natürlich schade und in meinen Augen, auch wenn das sicherlich, was ich schon so gesehen habe, worum es da geht, eine coole Story ist, die da nochmal vermittelt wird, aber sicherlich verschenktes Potenzial. Also da denke ich, solche DLCs sollte man entweder näher zum Start herausbringen, damit man dann das, sag ich mal, auch spielt, während man das Spiel spielt, oder aber besser eben die Geschichte weitererzählt, so wie es dann bei Mass Effect dann auch teilweise war oder auch bei den
Es,
letzten
ja.
Dragon Age
Es kann
Teilen.
natürlich
Also das
sein, dass es auch geplant war, das deutlich früher rauszuhauen, aber dass sie sich da verspätet haben und jetzt vielleicht auch deswegen die Erklärung, dass das nicht so stark beworben wurde, denn es war ja wirklich heftig zu sehen, dass
Nacht- und
es,
Nebelaktion, ne?
ja, weißt du, es kamen die News raus, so von wegen DLC, DLC. Ich so, ah, cool, da kommt DLC, ist ja cool. Oder lese ich die nächste News? Ist übrigens schon da. Ich so, was? Ja, gut, dann natürlich ein bisschen mit dem bitteren Nachgeschmack, dass es dann halt für die PS4 dann noch ein bisschen länger dauern wird, weil auch wenn es jetzt im Verlauf der Geschichte eingebettet ist, ich möchte ihn auf jeden Fall doch schon gerne spielen wollen, dann bei Zeiten. Aber es war doch echt überraschend, wie dann es heißt, da kommt DLC. Und ja, er ist übrigens schon da.
Ich sag mal, größter Wermutstropfen in der Geschichte ist auch natürlich, dass die Fans da wieder abgezogen werden, weil wer kauft so ein DLC? Natürlich nur die Leute,
Ja.
die das Spiel noch nicht durch haben. Wer hat das Spiel durch? Die Leute, die so verrückt waren, mehr als 70 Stunden da in der Regel reinzustecken. Und die Leute sind dann wahrscheinlich auch bereit, diesen Monsterpreis dafür zu zahlen, weil der DLC hat gestern 15 €
Oh,
gekostet.
15, das wusste ich
Fin
noch gar nicht.
15.
Nicht. Oh,
Also
15.
finde ich
Puh.
extrem teuer. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie die Kosten da zustande kommen. Wenn man jetzt sagt, das werden wahrscheinlich tatsächlich dann nicht ganz so viele kaufen im Vergleich zu einem Hauptspiel. Und der ist ja auch wieder voll synchronisiert und. Vielleicht sind es tatsächlich die Kosten, die man nehmen muss. Ich weiß es nicht, ob da
Ja.
sich EA jetzt die Taschen vollstopft oder ob das einfach der realistische Preis für ein Nischenprodukt ist. Aber ist auf jeden Fall hochbepreist, aber ich sag mal, ich hätte wahrscheinlich fast jeden Preis gezahlt. Also
Ja,
man
du
will ja
hast
wissen,
natürlich
wie es
aber auf jeden Fall
weitergeht, ja.
recht. Es zielt natürlich ganz klar auf die Fans ab und zwar auf die, die es auch schon durchgespielt haben, denn ich denke, die anderen werden da jetzt erstmal kein Interesse haben, sich direkt an den DLC zu laden.
Nee, also da wird zumindest vom Hauptspiel nichts mit subventioniert oder so, da, ja.
Und insofern, dadurch, dass es jetzt ja auch kein DLC ist, der die Geschichte weitererzählt, ist es vielleicht für den einen oder anderen gut, das jetzt zu wissen, dass er dann vielleicht sogar aus diesem Punkt dann sagt, okay, na dann spare ich mir das und gucke dann vielleicht mal in die kommenden DLCs dann rein.
Ja. Das war meine Erfahrung mit Dragon Age und für mich auf jeden Fall wahrscheinlich eins der Top-Spiele des Jahres. Also, auch wenn es im letzten Jahr rausgekommen ist, ich habe es ja dieses Jahr erst gespielt. Ich weiß nicht, ob der Witcher die Spielerfahrung nochmal toppen kann, weil insbesondere diese perfekte Mischung bei BioWare-Spielen aus Story und eher seichtem Gameplay, was mich aber stundenlang beschäftigt, gefällt mir richtig gut. Das ist halt wie so ein fettes Buch, was man
Ja.
über Stunden lesen kann und einfach nur genießt, ohne sich jetzt da anzustrengen.
Ja, es ist einfach die Geschichte und die Entwicklung der Charaktere und vor allen Dingen, dass man immer wieder Möglichkeiten hat, in die Geschichte einzugreifen und Dinge zu verändern. Und das macht einfach so viel Spaß. Und das haben sie vorher schon schön gemacht in ihren Spielen und jetzt halt auch wieder. Alleine so auch die Entwicklung der Begleiter dann beeinflussen zu können. An manchen Punkten dann, dass sie einen komplett anderen Weg nehmen oder vielleicht sogar krepieren oder dann doch überleben. Das ist super, macht Spaß.
Und so sehr ich das Spiel in der Form genossen habe, so sehr hoffe ich, dass das Mass-Effekt, was kommt, ein anderes Konzept in gewissen Teilen hat. Weil gerade auch dieses Open World, was ja hier bei Fantasy sehr gut ankommt, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich bei einem Mass-Effekt komplette riesige Raumhäfen frei begehen muss oder eben
Nee, aber
andere
ich denke mal, es wird
Welten.
ja wieder den Marco geben und man darf bestimmt auch ein bisschen wieder über Planetenoberflächen rumcruisen. Aber ich denke jetzt nicht, dass so riesige Weltraumstädte kommen werden. Und wenn, dann ist es wahrscheinlich eher so ein Weltraumdörfchen, ähnlich wie bei Dragon Age Inquisition.
Ja, also da hoffe ich, dass das da ein anderer Ansatz ist, zumal auch die Gesichter und so von mir aus noch einen Ticken hübscher werden könnten. Ich habe also die Hoffnung, dass vielleicht dann Mass Effect auch noch mehr in Richtung Film geht von den Gesichtern her. Das
Ja.
ist hier teilweise gelungen, da sind die Hautshader schon ganz gut, aber andere Dinge sehen auch noch nicht so gut aus.
Aber
Aber
ein Ding, wo
ja.
es sich natürlich unterscheiden wird, ich meine, bei Mass Effect, das hat sich halt sowieso immer mehr gespielt wie ein Third-Person-Shooter. Ich denke, es wird auf jeden Fall actionlastiger sein und ein bisschen mehr geballert und weniger diesen Punkt, dass du wirklich dann rauszoomst und dann jetzt in der Taktikkarte dann, wo du pausiert hast, dann irgendwelche Befehle gibst. Das würde, glaube ich, nicht so zu Mass Effect passen.
Vielleicht wird das auch ein reiner Current-Gen-Titel, da habe ich noch nichts zu gehört. Ich kann mir vorstellen, das wird ja auch erst wahrscheinlich dann nächstes Jahr oder so rauskommen, dass bis dahin dann auch nichts mehr für Xbox
Ja,
360
also
und PS3
frühestens
rauskommt.
nächstes Jahr. Also ich schätze mal, wahrscheinlich dann Ende nächsten Jahres würde ich sagen, das wäre ein Zeitrahmen, wo dann ein Mass Effect dann kommen könnte.
Ja, das klingt auch gut. Ja. Ich glaube, dann haben wir alles zu Dragon Age Inquisition gesagt, was man in grob 1,5 Stunden sagen kann. Man kann sicherlich noch stundenlang darüber reden, das habt ihr gerade schon mitbekommen, gerade wenn man dann anfängt, über die Story zu philosophieren. Wir werden sicherlich nochmal eine Nachlese machen, wenn die verschiedenen DLCs raus sind, dass man das zumindest auch nochmal in einem allgemeinen Podcast mit erwähnt. Aber ja. Ich glaube, an der Stelle soll es das dann erstmal zu Dragon Age gewesen sein.
Da bin ich mit einverstanden. Ich wollte jetzt nicht auch noch anfangen, die Geschichten zu jedem einzelnen Partymitglied oder zu, keine Ahnung, jetzt vielleicht den zu der Beraterin oder so in Skyhold dann anfangen, dann auch noch zu erklären, was so ihre Hintergründe sind und wie sie da gelandet ist. Ich glaube, irgendwo muss man dann auch einen Schlussstrich machen und wir haben ja schon einiges jetzt besprochen.
Ja, wir haben die Story ja grob besprochen, weil klar, man kann jetzt 70 Stunden Story jetzt auch nicht mal eben in
Ja.
einen Podcast packen. Das ist einfach zu vielschichtig. Und man kann einfach nur sagen, das Spiel hat halt auch in jeder Zone eine eigene Zonenstory und jede Zonenstory für sich genommen ist schon wieder, entweder gefällt es einem gut oder eben nicht so gut. Vielleicht dann noch ein Highlight, es gibt eine Zone auch, wo man so herausfindet, dass quasi während der Invasion der dunklen Flut, das muss dann eben, dunklen Brut, nicht dunklen Flut, dunklen Brut während Dragon Age 1, so der Bürgermeister sich entschlossen hat, irgendwie so ein ganzes Dorf zu fluten und zu opfern, damit der Rest der Bevölkerung überleben kann. Du weißt wahrscheinlich, welche
Ah,
Zone ich meine.
ja.
Das war an sich schon total spannend, irgendwie das so Stück für Stück alles dann aufzudröseln und mitzubekommen, dass der, mit dem man am Anfang gesprochen hat, der Bürgermeister einen nämlich eigentlich dann belogen hat. Und sag mal, solche Feinheiten hat man in vielen Zonen, dass man einfach pro Zone auch nochmal eine ganz tolle, nette, ortsbezogene Geschichte dann erzählt bekommt. Und ja,
Ja,
also
genau.
Story ist sicherlich die Triebfeder in dem Spiel.
Definitiv sehe ich genauso.
Ja. Na gut.
Ja,
Ja.
also ich würde sagen, ich bin soweit durch, bin glücklich und zufrieden mit dem Spiel.
Ja.
Warte jetzt einfach mal auf, was da noch so kommen mag und ja.
Ja, dann haben wir schon vieles besprochen. Wenn ihr jetzt noch etwas Zeit habt und den Podcast zum rechten Zeitpunkt noch hört, würden wir uns freuen, wenn ihr an unserer Umfrage noch teilnehmt, die online ist, weil da wollen wir euch ein wenig besser kennenlernen und den Podcast irgendwo für euch noch passender gestalten. Also keine falsche Scheu, geht auf gamerwg.org, um dort bei unserer Umfrage teilzunehmen und freut euch auf die Ergebnisse. Die werden wir sicherlich dann auch nochmal hier in der Allgemeinheit kundtun und dann auch,
Genau.
was wir, sage ich mal, daraus mitgenommen haben und dann für euch auch anpassen
Meine,
möchten.
der aktuelle Plan war dann in Folge 300 dann auch entsprechend die Auswertung zu machen. Und ich habe schon so ein bisschen was gehört. Der Maurice hat mir schon mal ein bisschen reingeguckt, was so dazu gesagt wurde. Und es gab zumindest auch ein paar, die gesagt haben, ach, bleibt einfach so, wie ihr seid. Das hören wir natürlich gerne, aber ihr dürft auch gerne rauslassen, was ja, ihr vielleicht noch so für Verbesserungsvorschläge habt.
Und da sind noch wichtige Fragen bei, wie welcher Superheld wärt ihr gerne? Insofern auch solche Dinge, wenn wir Superhelden in unserer Hörerschaft haben, da wollen wir natürlich auch den passenden Podcast zu machen.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, können wir uns, glaube ich, verabschieden, oder?
Ja, dann haben wir soweit alles. Dann vielen Dank fürs Zuhören, hat sehr viel Spaß gemacht. Euch noch weiterhin viel Spaß beim Zocken und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, euer Thomas.
Macht es gut, euer Andreas.
She knew that. she knew how to enrich them. She would always like to say, why change the past when you could own this day? Today she will fight to keep her way. She's a rogue and a thief and she'll tempt your fate. She would always like to say, why change the past when you could own this day? Today she will fight to keep her way. A rogue and a thief and she'll tempt your fate. Sarah was never quite the wealthiest girl. Some say she lives in a tavern, but she was so sharp and quick with a bow. Arrows strike like a dragon. Sarah was never quite the gentlest girl. Her eyes were sharp like a razor, but she knew the ways of commoner men, and she knew